Mitten im Wald, an einem ruhigen See, steht ein ganz besonderes Haus. Und das ist meine geheime Podcast-Station, Haus am See. Ich bin Annette Fleischer und ich lade mir Menschen ein, die mich persönlich interessieren, die mich inspirieren und von denen ich lernen kann. Bevor ich dir heute meinen Gast vorstelle, präsentiere ich kurz meinen Partner der Sendung. Das ist die Druckerei Steib, eine der größten und spezialisiertesten Druckereien in Deutschland. Ich mag die, weil die wirklich bewusst sind. Das heißt, da wird Papier benutzt, welches noch in Deutschland hergestellt wird und die verwendeten Druckfarben sind alle biologisch abbaubar. In meinem Podcast beschäftige ich mich mit dem Leben. Ich möchte tatsächliche Themen besprechen und unsere alltäglichen Herausforderungen teilen. Und dazu zählt meines Erachtens nach auch das Thema Geld. Denn schließlich dreht sich sehr, sehr viel genau darum, jeden Tag. Es zieht uns an, wir brauchen es und gleichzeitig ist es extrem gefährlich in seinen Nebenwirkungen. Ich bin an und für sich in den letzten Jahren ein wirklich sehr sparsamer Mensch geworden, empfinde mich zunehmend bescheidener und überlegter, was auch mit dem Alter zu tun hat. Ich gehe keine Trends mehr bis zum Abwinken mit, mich interessieren auch keine Sportautos mehr. Ich brauche keine Villa und eine Louis Vuitton-Tasche. Ich brauche auch keinen Thermomix oder eine Winterjacke mit Echtfellkapuze. Ich kann die überwiegend mangelhafte Qualität der Speisen auswärts auch nicht mehr ertragen. Und meine aus Angst gemachten Versicherungen habe ich auch alle abgeschafft. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich vertraue den Banken und diesen großen Unternehmen nicht mehr. Ja, denn schließlich hat ein Fremder meine Kohle und ich fühle mich einfach nicht gut damit. Als mein Vater noch gelebt hat, hat der gesagt, Mädel, pass mal auf, kauf dir auf keinen Fall etwas auf Pump. Entweder du hast das Geld oder du hast es nicht. Geld leihen ist nämlich immer teuer. Tja, lieber Papa, heute ist das anders. Heute ist Geld leihen so billig wie nie. Geld haben ist teuer, es frisst dich auf. Wir haben sogar Strafzinsen für die richtig Wohlhabenden. Also, besser ist eigentlich heute, du hast nichts. Unser gutes altes Geld, was wir noch gespart haben im Sparschwein, ist also mehr denn je im Wert- und Imagewandel. Nur wo geht die Reise also hin? Was wird aus meinem Geld? Wo ist das? Und überhaupt, was mache ich damit? Wem können wir überhaupt noch vertrauen? Ich freue mich, dass ich heute Besuch von einem Fachmann für das Kreditgeschäft bekomme. Das ist der Jan Welsch. Er ist Geschäftsführer des Kreditgeschäftes der Sparkassen und seit fast 30 Jahren mit dem Thema Kredite, Investitionen und Geld vertraut. Also der muss es wissen. Zudem ist er unter die Cyborgs gegangen. Der hat sich quasi Science-Fiction-mäßig technisch aufrüsten lassen. Also ein echter Vorreiter. Vielleicht bringt dieser Mann Licht in meine Verwirrung, in mein Misstrauen und in meine Unwissenheit. Viel Spaß.
Ist ja wunderschön. Das ist ja spannend.
Hallo, das ist spannend.
Hallo, Frau Fleisch, ich grüße Sie. Guten Morgen.
Jetzt hat es geklappt.
Ne?
Sehr schön, herzlich willkommen.
Und das beste Wetter noch ausgesucht.
In der Schaufel,
ja, ohne Regen und...
Ist ein bisschen wie ein Blind Date, ne?
Ja, ein bisschen schon. So, auch die letzten Meter hier, die waren so ein bisschen, wo bist du jetzt hier? Ja, und dann wurden die Spuren immer tiefer. Mhm. Aber ich habe es gefunden. Also dank der tollen Navigationsanleitung, also war es kein Problem.
Die ist auch notwendig, weil es gibt hier nämlich nicht so wirklich eine Adresse, die man eingibt und dann findet. Man landet nämlich an einem anderen Teil vom See.
Richtig.
Ach, deswegen muss man tatsächlich diese Koordinaten
genau diese Koordinaten
nehmen.
Ja,
es ist so.
Ja.
Aber es ist gut für uns.
Die erste Prüfung schon bestanden. Alles gefunden.
Ja, sehr gut, Herr Welsch. Wollen Sie einen Kaffee trinken oder einen Tee oder irgendwas? Dann können wir mal reingehen.
Ja.
Wo kommen Sie eigentlich ursprünglich her?
Auch aus dem Wald. Ich bin gebürtiger Dresdner, also in Dresden geboren und in der hinteren sächsischen Schweiz aufgewachsen, direkt an der tschechischen Grenze. Das war eine Sackgasse, früher mal schönstes Dorf von Sachsen, der DDR sogar, muss man sagen. Und mitten im Elbsandsteingebirge. Also wenn man jetzt so Dresden ist und die Elbe noch runter Richtung tschechische Grenze, Grenze links abbiegen, in den Wald, bis es nicht mehr weitergeht.
Kenn ich gut. Waren wir früher, haben wir viel Ferien gemacht, also in der Familie. So die klassischen Wanderurlaube. Zu DDR-Zeiten gab es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder fährst du an die Ostsee.
An die Ostsee, ja, genau.
Und wenn du es richtig gut hast, sogar nach Hiddensee oder, oder ins Gebirge. Und so viel Auswahl hatten wir da ja nicht.
Ja.
Sie haben eine Offizierslaufbahn eigentlich, ne?
Ja, genau.
Und dort auch sozusagen gleich das Studium.
Genau, gleich das Studium gemacht an der Offiziershochschule. Ja, in Suhl war das damals. Und bin von Suhl dann hier nach Großlinie gekommen bei Berlin.
Ja. Und was haben Sie da studiert, genau?
Ja, die ganz normale Offizierslaufbahn. Ja. Und das hieß damals dieser Studiengang Gesellschaftswissenschaften. Das war ganz kurios. Gesellschaftswissenschaften, das sind die, die für die gute Laune, sage ich immer, zuständig waren. Ja.
Ehrlich?
Bei der Mese, was gab es da auch. Ja.
Aber was wäre das denn heute? Sind es dann ist Kultur?
Das wäre heute Politik und Kultur. Kultur. Ja. Kulturwissenschaften, Politikwissenschaften. Ein Stück weit bei der Bundeswehr sagt man auch innere Führung heute zu. Also halt, dass die Leute auch wissen, ich sag mal, warum sie dort sind. Ja? Dass man natürlich auch einen gewissen Werte mitvermittelt. Aber das wäre das heute vergleichbar. Ja? Also Politik und Kulturwissenschaften, würde es das treffen.
Alle, die sozusagen Sparkassenkunden sind und wollen irgendwie Kredit haben, landen bei Ihnen?
Fast alle. Fast alle.
Ja? Ja? Okay.
Fast alle Sparkassenkunden. Ja, als Kreditpartner ist ein Verbundunternehmen, nennt sich das. Ja? Also Sparkassen gibt es ja schon über 250 Jahre. Da gibt es schon sehr, sehr lange. Es gab früher noch viel, viel mehr Sparkassen. Jetzt gibt es etwas unter 400 Sparkassen bundesweit. Und Sparkassen, die sind sehr fest verwurzelt mit ihrer Region. Ja. Und es gibt halt größere und kleinere Sparkassen. Ja. Und in der Welt, die sich immer stärker spezialisiert, ist auch die Situation bei den Sparkassen so, dass Sparkassen nicht alle Dinge, die heute möglich sind, selber perfekt umsetzen können. Ja.
Mhm.
Entweder fehlen die Menschen dazu, die das Know-how haben. Beispielsweise wollen sie vielleicht nicht in die Schorfheide ziehen, weil es zu weit weg ist, sondern lieber in der Großstadt arbeiten. Ja, und, es gibt viel mehr Anforderungen an Regulatorik, an Technik, die man heute erfüllen muss. Ja. Da kann auch nicht jede Sparkasse große Investitionen vornehmen. Oder das variiert sehr unterschiedlich. Und da haben sich die Sparkassen vor Jahrzehnten aufgemacht und Verbundpartner, Spezialisten gegründet. Auch ein klassisches Beispiel dafür sind die Bausparkassen, die LBS.
Genau. Ja.
Oder auch schon über 100 Jahre die DK-Bank, die sich praktisch als Wertpapierdienstleister versteht, das Wertpapierhaus der Sparkassen. Und so ein Dienstleister ist auch S-Kreditpartner. S-Kreditpartner hat sich spezialisiert auf die Vergabe von Konsumkrediten, Ratenkrediten für Privatkunden. Also wir haben bis auf einen kleinen Bereich, wo wir auch gewerbliches Geschäft machen, ausschließlich Privatkunden, über 500.000 mittlerweile, die, ich sag mal, bei uns einen Kredit bedienen.
Könnte man jetzt sagen, weil die Sparkassen funktionieren ja ein bisschen anders als so eine klassische Geschäftsbank. Mhm. Ja? Wenn die ganzen Banken pleite gehen, wäre die Sparkasse ein Modell, was das überlebt? Mit ihrer Struktur?
Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Ich glaube, die Sparkasse hat größere Überlebenschancen wie andere Banken. Aber wenn das System komplett zusammenbricht, aus welchen Gründen auch immer, dann kann es durchaus sein, dass es da auch Engpässe gibt, große Engpässe gibt. Ja. Aber ich denke, dass die Sparkassen an sich in der Breite robuster sind. Man hat ja schon viele Krisen erlebt, ich sagte vorhin 250 Jahre. Mhm. Ja, und im Gegensatz zu vielen Privatbanken, hat diese Organisationsform, die sehr stark mit dem kommunalen Zweck verbunden ist, hat sich immer wieder angepasst und viel, viel besser angepasst als wie andere Banken. Und ich denke, das Thema Anpassungsfähigkeit ist auch für die Zukunft sehr wichtig und wird auch weiterhin dafür sorgen, dass es Sparkassen in Deutschland gibt.
In dem Wort Sparkasse steckt ja das Wort Sparen.
Ja.
Ja. Und jetzt muss ich Sie was fragen. Also Sie sind hier, weil ich eine ganze Menge Fragen habe, ja? Zum Beispiel das Geld.
Mhm.
Also das Geld, was ich anfassen kann, der Schein, die Münze. Ich habe das in der Hand, es riecht danach, okay, früher war es die D-Mark, jetzt ist es der Euro.
Mhm.
Aber es ist etwas ganz Haptisches. Es hat ja, das Geld hat ja einen hohen Symbolwert.
Mhm.
Und für mich jetzt in meiner Wahrnehmung ist Geld immer etwas, also erstmal mag ich Geld auch gerne. Ja, ich fasse es auch gerne an. Und wenn ich was habe, ich zähle es auch gerne. Ja. Ich kann mich erinnern, so zu Studienzeiten hatte ich nebenbei auch so Barjobs. Und dann nimmst du natürlich Bargeld ein, ja, klar. Und dann am Ende, wenn du Kasse machst, irgendwie was für ein geiles Gefühl, ja, wenn du einfach so die Scheine zählen kannst. Ja, genau. Und dann hast du so einen kleinen Stapel und machst die Münzen und das und so. Man hat das Gefühl, natürlich auch mit dem Geld, was du anfassen kannst, dass du etwas besitzt. Mhm. Ja, es hat ja auch etwas Mächtiges und auch etwas ganz Starkes und Sicheres. Früher hatte ich auch einen Sparschwein, also als Kind irgendwie kriegst du irgendwann ein Sparschwein, jeder wirft da irgendwas rein und du hast innerlich dann schon durchgezählt, wie viel da so drin ist und irgendwann kam das einfach, zack, dann wird geerntet und du hast dich riesig gefreut, weil die Knete hast du dann auch noch zur Bank gebracht, zum Sparkonto, hast es eingezahlt und hast ja auch noch Geld bekommen dafür.
Ja, Geld bekommen,
das Sparen. Und heute ist mein Empfinden so, dass ich nicht mehr wirklich richtig einen Bezug habe zu dem Geld, was ich vermeintlich habe. Weil ich nur noch irgendwie, also überwiegend mit Karte zahle. Also dieses haptische, oh, ich freue mich irgendwie, wenn ich was ziehe, ist ja kaum noch da. Was ist das Ziel? Was passiert mit unserem Geld? Was wir früher immer gespart haben, jede Mark. Und das hat für uns ein richtig gutes Gefühl gehabt. Und jetzt ist es irgendwie weg. Und es ist was ganz Virtuelles. Wo entwickelt sich das hin? Was passiert mit unserem Geld? Haben wir das irgendwann nicht mehr oder wie?
Ich denke, Geld werden wir in irgendeiner Form als Zahlungsmittel, als Tauschmittel behalten, als universelles Tauschmittel. Das ist heute übrigens ein guter Tag. Ich sagte ja von Heilige Drei Könige. Ja. Warum? Da gab es ja die drei Sternleute oder Weisen aus dem Morgenland. Und was haben die gebracht? Ja, dem Kind in Bethlehem, die haben Gold gebracht, ja, weil es sehr kostbar ist. Die haben Myrrhe gebracht, damit es auch gesund bleibt, fern von Krankheiten. Die haben Weihrauch gebracht, weil halt der Bezug auch zu dem Göttlichen da sein sollte. Ja, aber das Stichwort Gold ist ganz wichtig, ja, weil Gold natürlich schon seit Urzeiten als sehr kostbares Gut galt, ja, und letztendlich auch das Mittel war, was Macht, was Stärke präsentiert und was quasi auch Geld repräsentiert. Wir hatten ja früher eine etwas andere, ich sag mal auch, Geld- und Währungspolitik, als wie wir das heute kennen. Ja? Heute haben wir sogenanntes Fiat-Geld. Ja? Früher war das, ich sag mal, Geldsystem sehr stark von Warengeld geprägt. Mhm. Warengeld, was war das? Beispielsweise Gold, ja, als Ware, was man haptisch anfassen konnte, was Gewicht hatte, was seinen Wert hatte, ja, mit dem man auch bezahlen konnte, ja. Oder man hat auch andere, ich sag mal, Güter, wie, ich sag mal, Lebensmittel, Reis, Holz, das waren alles, ich sag mal, Warengeld, ja. Also man hatte dafür einen echten Gegenwert. Heute, weil wir das vorhin über die Scheine hatten, ja, was haben die Scheine für einen Wert? Die Scheine sind aus Papier, aus auch Wollfasern, ja. So, die Scheine haben nicht den Wert, der da drauf gedruckt ist. Ja? Aber wir bezahlen mit dem Wert. Der Wert wird akzeptiert. Das heißt also, irgendjemand sorgt dafür, dass es ein großes Vertrauen gibt, ja, zu diesem Papier, zu diesem Schein, der da drauf ist, oder zu diesen einfachen Blechmünzen, die da sind, ja, dass da auch ein bestimmter Gegenwert eingelöst werden kann, in Form von Holz, in Form von Gold, der Goldpreis beispielsweise. Da gibt es einen Gegenwert. Und das basiert darauf, ja, dass es heute Institutionen gibt und mittlerweile fast alle Länder haben dieses, ich sag mal, Fiat-Geld, ja, die dafür einstehen, diese Institutionen, dass auch dieser Wert erhalten bleibt, dieses Vertrauen in diese Währung erhalten bleibt. Ja. Das müssen wir erstmal sehen. Das ist unabhängig davon, ob es elektronisch ist oder ob das ein Papier ist. Ja.
Aber nee, ich finde, das ist was anderes. Wenn ich meinen Kontostand online einsehe, dann steht da eine Zahl. Aber ich wenn ich sage, ich möchte jetzt das Geld haben, so schnell geht es ja gar nicht. Ja, ich kann ja gar nicht mehr zur Bank gehen und sagen, geben Sie mal 5.000 Euro, dann müssen wir mal anmelden. Ne?
Da muss man bestellen.
Müssen wir mal anmelden, richtig, bestellen.
Richtig.
Also das heißt, es ist mein Geld. Ja, da steht eine Summe, das ist eigentlich mein Geld. Aber es ist für mich nicht verfügbar. Und deswegen vertraue ich euch nicht mehr.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, ja. Natürlich,
Es geht nicht nur mir so,
das
ne?
Thema. Ja, ja.
Aber das Vertrauen in Banken oder so ist echt, also ist marode.
Das ist ganz schön angeknackst, ja.
Es ist in den letzten Jahren schwieriger geworden, das stimmt, ja. Aber trotzdem bedarf es halt, ich sag mal, der Banken, ja, oder des Bankings, wie man so schön gesagt hat, auch zwischendurch, ja, damit halt sichergestellt ist, damit dieser Warenverkehr, ja, dieser Handel, dass das frei fließen kann, ja. Aber es ist natürlich ein Punkt der Anpassungsfähigkeit, ja, ob ich sag mal, wirklich die Scheine in der Hand habe. Ja. Früher war es ja auch einfach, da gab es nur 500-Euro-Scheine.
Den gibt es ja auch nicht mehr.
Oder ob man wirklich rein elektronisch unterwegs ist und am Ende mit seinem Smartphone bezahlt, ja, an der Kasse überall, ja, oder nur Überweisung tätig. Heute dieses elektronische Geld, ja, kann einfach besser gespeichert verwaltet werden, ja, als wenn man Bargeld hin und her schiebt. Das ist ja, also, wenn Sie mal, Sie sagten ja, wenn Sie eine Bar gearbeitet haben, wie wird Bargeld heute entsorgt, versorgt? Ja? Das ist eine Rieseninfrastruktur dafür notwendig. Das heißt, in Zeiten, die wir heute haben, digital, ist das einfach ein riesiger, ich sag mal, Aufwandsblock, Verwaltungsblock. Ja? Den kann man sich dadurch sicherlich ersparen, wenn man mehr bargeldlose Transaktionen hat. Ja? Es ist auch weniger Kriminalität. Also ich denke mal, wir in Berlin hatten ja eine ganze Reihe an Themen, wo die Geldautomaten gesprengt worden sind.
Naja, oder die Tunnel, ne, die irgendwie von Bank zu Bank gebaut worden sind. Da gab es ja lustige, jetzt gibt es ja nicht mehr so viele Bankfilialen, das wird ja nicht mehr so oft passieren. Aber wie stellen denn sich die Leute im Finanzsystem das vor, wie unser Vertrauen oder wie generell zukünftig mit Geld umgegangen werden soll? Und was für eine Wichtigkeit oder was für einen Wert hat eigentlich das Geld dann noch?
Das Geld hat einen enormen Wert. Wenn es heute kein Geld mehr gäbe, wenn man sich das mal hypothetisch vorstellen würde, ja, dann würde praktisch die gesamte Wirtschaft zum Erliegen kommen. Ja. Es gibt keinen Tausch. Wir sind in so einer großen arbeitsteiligen Welt, ja, dass man für alles entsprechende Gegenwerte braucht. Ja. Und es gibt keine universelleren Gegenwerte außer das Geld, ja. Das Geld, über was wir heute verfügen, ja. Und je, ich sag mal, stärker das auch konzentriert wird, man muss sich das vorstellen, heute haben wir, früher hatten wir viel, viel mehr Geld in Form von Währung, ja, unterschiedlichster Art, ja. Ich denke allein in Europa, Franc, Lira, was wir alles hatten, ja. Wo man auch immer überlegen musste, wie stehen die im Verhältnis zueinander, ja. Wir haben riesige Fortschritte gemacht auf der einen Seite, weil wir diese Zusammenfassung hatten, ja, mit dem Euro, ja. Aber gleichzeitig sehen wir natürlich auch, ich sag mal, Risiken im Finanzsystem, ja, wo wir sehen, aha, wie ist das mit bestimmten Ländern, die vielleicht eine höhere Staatsschuldenquote haben, wie gehen die damit um, ja, und was hat das für Einfluss auf unser Geld, und das alles, ich sag mal, zu regulieren und zu managen, ja, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz komplizierte und schwierige Sache, ist auch schwierig, das für, ich sag mal, Menschen, den greifbar zu machen. Das sieht mir heute auch, dass es der Politik ganz schwer fällt, dass es der EZB ganz schwer fällt, zu kommunizieren, was passiert da eigentlich. Das hängt aber auch da dran, dass man sich vortastet, dass es gibt keinen Plan, der schon mal funktioniert hat, ja, den man verfolgen kann, wo man sagt, also wenn ich jetzt die Maßnahmen mache, stellen wir sicher, ja, dass der Euro genauso hart ist wie die D-Mark, ja, oder genauso hart ist wie Gold, ja. Also, dass ich das so verwenden kann, ne. Das gibt es nicht, sondern man tastet sich vor, ja, und versucht mit bestimmten Maßnahmen, wie die EZB das mit den Anleihekäufen gemacht hat oder anderen Dingen, oder mit den Zinssenkungen gemacht hat, versucht, das Finanzsystem stabil zu halten, ja, damit sichergestellt ist, dass, ich sag mal, unser Geld auch noch das Maximale an Wert, ich sag mal, darstellen kann, was wir halt dafür auch eintauschen wollen. Also dass das Gehalt, was wir monatlich kriegen, auch das wert ist, ja, dass wir, ich sag mal, uns wieder Güter kaufen können, unsere Miete bezahlen können, unseren Strom bezahlen können. Also es ist ein ganz, ganz komplexes System, was wir dort haben. Und das zeigt die Bedeutung, dass, ich sag mal, alle sehr, sehr, ich sag mal, auch vorsichtig damit umgehen und auch versucht wird, die Geldpolitik fern von der normalen Politik zu halten. Also das Thema Unabhängigkeit, das, was ja auch letztendlich hier in Deutschland uns, ich sag mal, sehr, sehr geholfen hat, die Unabhängigkeit der Bundesbank, ja, dass man die auch übertragen hat, weil die EZB ist ja nichts anderes, als wie das System der Bundesbank auf europäischer Ebene übertragen, natürlich mit noch vielen Feinheiten da drin, ja. Aber diese Unabhängigkeit, dass eine Notenbank weitestgehend unabhängig von nationalen Politiken agieren kann, das hilft, ja, damit auch wirklich sichergestellt ist, dass ich sag mal, ein Vertrauen in dieses Geld, in den Euro da ist und wir weiterhin damit, ich sag mal, auch vernünftig bezahlen können und diesen Warenverkehr, diesen Lebensstandard uns halten können.
Hm. Ich meine, jetzt haben wir 2008, 2009 eine relativ große Finanzkrise ja gehabt. Mhm. Ne? Das ist schon über 10 Jahre her, muss man sich mal überlegen. Ne? Mhm. Und ja, das hat ja wirklich viele auch gebeutelt. Ja, diese Phase kann ich mich auch erinnern. Also das waren auch, fand ich so 2008, 2009 sind auch zwei große Jobs bei mir, Produktionen, wurden eingestampft, weil man nicht so richtig wusste, wie geht es weiter. Ne? Empfinden Sie oder was haben wir daraus gelernt bis heute? Also auch in Ihrem Geschäft?
Ja, wir haben daraus gelernt, dass wir die Banken sicher machen müssen. Ja? Das heißt letztendlich, es war damals auch zu wenig Kapital, Eigenkapital im System. Ja, es wurden zu viele Kredite aufgenommen, auch von Banken, was wieder dazu geführt hat, dass bestimmte Werte, ich sag mal, spekulativ nach oben gegangen sind, ohne entsprechende, ich sag mal, Gegenwerte dahinter. Ich denke mal an den Immobilienmarkt in Amerika. Und alles wurde nicht mit entsprechendem Kapital hinterlegt, was bei den Banken selbst vorhanden war, Eigenkapital. Und insofern war eine wichtige, ich sag mal, Erkenntnis, dass man auf jeden Fall die Banken mit sehr viel mehr Eigenkapital ausrüsten muss. Ja.
Mhm. Auch bei den Sparkassen?
Auch bei allen. Das komplette System, also in Deutschland das Drei-Säulen-Modell, ja, die Privatbanken, genossenschaftlichen und die Sparkassen, aber auch weltweit hat man das gemacht. Also es gab das in allen, ich sag mal, Bereichen. In Amerika hat der Staat ein bisschen stärker unterstützt, die Großbanken, deswegen sind die auch schneller durchgekommen. Mhm. In Deutschland hatten wir in Europa so eine Mischform von privaten, ich sag mal, also Investoren, die die Eigenkapitalseite gestärkt haben und staatlichen Eingriffen, die Commerzbank kennen wir auch, ja. Mhm. Aber das Thema Eigenkapital nach oben fahren, das war eine wichtige Erkenntnis. Die zweite wichtige Erkenntnis war, man muss halt doch in bestimmten Bereichen stärker regulieren, stärker reingucken. Ja. Das heißt, es gibt höhere Anforderungen an die Banken, was beispielsweise Meldepflichten von bestimmten Transaktionen, Krediten, ja, also Geschäften sind. Das heißt, also es gibt viel, viel mehr Evidenz, was heute eigentlich in den Banken passiert. Mhm. Oder anders gesagt, die Aufsicht könnte auch schneller mal bestimmten Banken auf die Finger klopfen. Das sieht man ja auch gelegentlich in der Zeitung. Ich denke, da steht nur die Spitze vom Eisberg drin. Ist auch gut so, dass nicht alle Dinge, ich sag mal, immer so präsent sind, was bei den Unternehmen passiert. Aber man merkt schon, dass die Aufsicht ein härteres Regime hat und entsprechend das Thema gute Unternehmensführung heute einen, ich sag mal, doch viel höheren Stellenwert hat im Vergleich vielleicht vor 10, 15 Jahren, also vor der Finanzkrise, wo man vielleicht noch alle Dinge ausgenutzt hat. Und es ist natürlich auch insgesamt eine Stimmung draußen, wo man sagt, also die Banken, die sind dazu da, also nicht zum Selbstzweck, sondern sind dazu da, die Unternehmen und die Wirtschaft und natürlich für die Privatkunden da zu sein, die zu unterstützen und nicht zum Selbstzweck. Ja, also um ihre selbst zu zocken und dass vielleicht bestimmte Bereiche von Banken, ja, ich denke mal so an die Beispiele vom Investmentbanking, ja, die ja sehr prominent noch sind, ja, wo es nur darum geht, ist immer die eigenen Bonis zu maximieren. Das hat sich geändert, ja, hat sich stark geändert.
Ja.
Global gesehen, ja, glaube ich, gibt es ein großes Interesse, den Bargeldverkehr von allen Ländern, ja, von allen institutionellen Einrichtungen, den Bargeldverkehr zu reduzieren. Ja, und letztendlich alles im System zu haben. Weil, wenn alles im System ist, ja, das ist jetzt genau der Unterschied zu dem wahren Geld, zu dem Gold, was wir vorhin hatten, dass ich haptisch anfassen kann, dass ich mein Schließfach legen kann, dass ich vergraben kann, hier im Garten. Ja, das ist der große Unterschied. Hier kann ich halt als Regierung besser steuern. Ja? Das heißt, also ich kann den Wert dieses virtuellen Geldes, ich sagte ja Fiat-Geld, Fiat heißt ja, es werde zu Geld. Ja? Das kann ich besser beeinflussen. Ich kann den Wert steigen lassen. Ja? Ich kann intervenieren, ich kann den Wert des Geldes reduzieren. Also wenn ich mehr exportieren will, sehe ich China, ich kann meine Währung entwerten und plötzlich sind meine Waren viel günstiger. Ja? Und ich kann den Absatz organisieren. Oder wir denken an die Finanzkrise. Was ist bei bestimmten Ländern, denken wir an Zypern oder anderen, passiert? Die kamen dann nicht mehr an ihr Geld ran. Ich kann Bankruns verhindern. Ja? Ich kann einfach sagen, es gibt nichts mehr. Ich schalte alles ab und keiner kommt mehr ran, keiner kann mehr irgendwas tun. Also ich kann vermeiden, dass irgendwo Gelder abfließen. Ja?
Aber dass wenn Sie das jetzt so erzählen, tun, dass ich unterbreche, aber ja, das macht mir Angst. Weil genau das ist es nämlich. Ich habe dann nichts mehr in der Hand. Und es wird alles nur noch sozusagen von dem System gesteuert. Und wenn Sie sagen, dass es so auch reguliert werden kann, also wenn jetzt eine Situation ist, wo man reagieren muss, und natürlich reagiert sofort erstmal die Wirtschaft mit ihren Hebeln und das sind nun mal die Finanzsysteme und dann wird dann mal so x-beliebig irgendwie ohne uns zu fragen reguliert. Also ich glaube, hätte man uns kleine Mitspieler und Steuerzahler gefragt, ob wir zum Beispiel so eine Commerzbank hätten retten wollen, hätten sicherlich 80% gesagt, na, auf gar keinen Fall. Warum denn? Erstens gibt es noch genug andere Banken und wenn die nicht richtig ordentlich gewirtschaftet haben, wenn wir als Einzelperson nicht richtig wirtschaften mit unserem Leben, kriegen wir keine Staatshilfe. Erst wenn wir unten durchgefallen sind, gibt es Hartz IV. Aber dazwischen ist eine ganz große Schicht, wo wir einfach nur tief fallen.
Das ist das.
Aber so eine große Bank, die wird gerettet und dann werden wir nicht mal gefragt. Und, ja, und wenn Sie jetzt erzählen, dass man auch in solchen Situationen natürlich in so einer... Also in so, wo das Bargeld nicht mehr so entscheidend ist, sondern wo die Struktur entscheidend ist und die Regularien. Und man kann das dann einfach mal so machen. Dann ist eigentlich das Geld hat uns ja dann gerade wirklich ohnmächtig gemacht, weil wir können damit ja nichts mehr anfangen. Ne?
Ja, aber ich dachte ja vorhin, Geld ist auch nicht nur der Schein oder die virtuelle Zahl im Computer, die wir sehen, ja, sondern wir haben Möglichkeiten, ja, und die Möglichkeiten sind halt, dass wir auch diversifizieren können, ja. Also das, was der Staat machen kann, das, was große Investoren machen können, können letztendlich wir als Verbraucher auch machen. Also wir haben ja vorhin so ein paar Beispiele gehabt. Was kann man heute tun, wenn man jetzt viel gespart hat, ja. Ich rede jetzt nicht mehr von denen, der gar keine Möglichkeit hat zum Sparen, sondern der viel gespart hat, der muss überlegen, wie kann ich diversifizieren? Wie kann ich beispielsweise nicht alle, sondern man sagt so im Volksmund, nicht alle Eier in einem Korb haben, ja, sondern wie viel, sag mal, habe ich quasi als virtuelles Geld, ja, auf meinem Konto bei der Deutschen Bank, bei der Sparkasse stehen, ja. Bin ich bereit zu investieren? Bin ich bereit, beispielsweise, was ja in den letzten Jahren sehr stark passiert ist, ich sag mal, in Immobilien zu investieren. Ja, und selbst wenn es das, ich sag mal, wenn es die eigene Wohnung, das eigene Haus ist, ist auf jeden Fall, ich sag mal, eine wichtige Geldanlage, die auch einen gewissen Wert hat, ja, die haptisch anfassbar ist, ja, die man selber nutzen kann oder wo man selber auch letztendlich eine Verzinsung bekommt, wenn man es vermietet, auch wenn die gering ist. Mhm. Oder das Thema Beteiligung an Unternehmen, was in Deutschland ja auch nicht so stark ausgeprägt ist, das Thema Aktien. Aktienkultur. Ja, also diversifizieren, glaube ich, ist ganz wichtig. Meinetwegen auch Gold. Ja. Mhm. Wobei Gold jetzt auch nicht die ideale, ich sag mal, Geldanlage ist, sondern das ist eher auch eine Risikoreserve, die man lässt, weil auf Gold gibt es keine Zinsen. Ne? Da gibt es ja nur mal eine Preisveränderung. Gold hat vor, ich glaube, 50 Jahren mal etwas über, also die Feinunze etwas über $500 gekostet. Mhm. Jetzt sind wir bei 1,4. Ja. So, also es gab da auch relative Schwankungen, aber halt keine Zinsen. Ja? Das kann auch wieder runtergehen, es kann auch wieder hochgehen, je nachdem, das ist mal, wie die Nachfrage nach Gold den Markt bestimmt, so wird sich auch der Preis entwickeln. Aber das Thema Diversifizierung, zu überlegen, wozu traue ich mich, womit beschäftige ich mich. Ja, ist ganz wichtig und es ist auch ganz wichtig, dass wir nicht in eine Opferrolle reinkommen. Nach dem Motto, die Bösen da oben, die machen irgendwas, was wir nicht verstehen. Ich glaube, wir haben schon die Möglichkeit, wenn man sich selber auch für das Thema Geld, Geldanlage interessiert, ja, und sich, ich sag mal, ein bisschen stärker erkundigt. Da gibt es ja genug auch Foren, wo man das machen kann. Man kann das natürlich auch bei den Sparkassen und bei anderen Banken machen. Aber am Ende, dass man sich informiert und eine eigene Meinung bildet, was möchte man denn eigentlich? Also wozu ist man bereit in so einer Diversifizierung? Wenn man natürlich sagt, okay, ich bin absolut risikoavers, ja, gegen eigene Entscheidungen, ja, und ich verlasse mich nur auf das, was der Staat garantiert. Also wenn damals Frau Merkel und Herr Steinbrück
hier gegangen sind. Der Bundesschatzbriefe, das ist ja alles, braucht man ja nicht mehr rangehen, ne?
Ja, es gibt auch kein Recht auf einen Zins.
Ja. Genau.
Es gibt kein Recht auf einen risikolosen Zins. Das müssen wir uns auch klar machen. Jede Erwartung hinsichtlich, dass man mit Geld, also ohne Wertschöpfung durch Arbeit, dass man da Profit kriegt, ja? Ohne Risiko, ja? Das gibt es nicht. Ja? Sondern es ist überall Risiko dabei. Es ist nur die Frage, wie viel Risiko will der Einzelne eingehen? Ja? Und das kann man halt steuern, indem man wenn man die Möglichkeit hat.
Aber jedes Risiko sozusagen ist halt eben die Spekulationsmasse. Ne?
Das ist spekulativ.
Jedes Risiko ist spekulativ und
korrekt.
Jede Rendite ist auch spekulativ.
Jede.
Da muss man sich ja nichts vormachen.
Das
ist einfach
das
so.
Das ist
Fakt.
Richtig.
Willst du viel, musst du viel einsetzen, kannst auch viel verlieren. Aber jetzt zum Thema, jetzt mal angenommen, also weil Sie gesagt haben, also gut ist, wenn man zum Beispiel investiert in Immobilien, ja? So, jetzt, also als eine Möglichkeit, ja? Sie sagen diversifizieren, also man muss streuen. Jetzt gibt es aber ganz viele, auch gerade junge Familien oder so, die sagen, ich möchte ein Eigenheim haben. Mhm. Im Grunde genommen, wenn sie aber in ihr Portemonnaie gucken, was sie vielleicht gar nicht mehr haben, aber auf ihren Kontostand, werden sie sehen, irgendwie so, ja, um das voll zu bezahlen oder so, reicht's nicht. Halb zu bezahlen, reicht's auch nicht. Aber der nette Bankberater hat gesagt, irgendwie so, hey, du brauchst gar kein Eigenkapital. Du kannst, wir finanzieren das komplett. Zu 100%. Das ist gar kein Problem. Mhm. Momentan sieht's günstig aus. Mach das mal. Und dann kommt aber irgendein anderer, und sitzt in der EZB und sagt so, oh Mensch, der Markt, es ist alles echt ganz schwierig geworden, die nächste Krise ist da. Wir müssen einfach mal regulieren. Mhm. Und drückt an den Knöpfen und dann plötzlich der Wert des Geldes, was ich noch für einen Kredit abgeschlossen habe, verändert sich plötzlich. Mhm. Was ist dann?
Also Gott sei Dank haben wir die Situation, dass, ich sag mal, 100% Finanzierung ist immer weniger geworden, sondern kaum noch da sind. Das war vor der Finanzkrise sicherlich anders. Ja. Mhm. Aber im Zuge dieser Finanz, die ja auch in Teilen, ich sagte von Amerika, auch eine Immobilienkrise war, ja, guckt man stärker drauf. Ja. Und man sieht auch letzte Zeit, also gerade in den letzten beiden Jahren, immer häufiger auch Themen in der Zeitung, wo sich die Regulierer, wo sich Wirtschaftswissenschaftler, Ökonomen genau mit dem Thema Immobilien, haben wir eine Immobilienblase, ja, und wie kann man das letztendlich am besten steuern, beschäftigt haben. Fakt ist, dass hier auch die Leute in den Sparkassen, also die Spezialisten, die Vorstände, ja, die entsprechenden Spezialisten im Immobilienbereich sehr drauf gucken, ist das, was sie finanzieren, auch entsprechend werthaltig. Also geben Sie jetzt, ich sag mal, jemanden 150.000 Euro Kredit, ja, ist da auch die 150.000 in dem Wert der Immobilie, in der Wohnung, in dem Haus vorhanden, ja. Und die Kolleginnen und Kollegen würden sich sehr schwer tun. Und ich würde das sogar ausschließen teilweise, wirklich hier darüber zu gehen, ja. Eben aus der Sorge, dass irgendwann der Punkt kommt, wir in eine Krise reinkommen, ja, und dann, ich sag mal, durch den Kreditnehmer, durch die Familie, der Kredit nicht mehr bedient werden kann, oder dass das Haus oder die Wohnung nicht mehr veräußerlich ist zu dem Preis und dann entsprechend hohe Abschreibungen da sind, ja. Also alle fürchten Abschreibungen. Wir haben in den letzten paar Jahren nach der Finanzkrise ein Abschreibungsniveau erreicht, das so niedrig war es noch nie. Das heißt also, die Deutschen, ich nur von Deutschland spreche, sind exzellente Zahler, egal ob das im Immobilienbereich ist oder in dem Konsumbereich, ja, sind exzellente Zahler. Und wir haben wirklich kaum Abschreibungen, auch bei Firmen, kaum Abschreibungen. So niedrig waren die Risikokosten noch nie in den letzten Jahren. Ja.
Aber das könnte sich ja ändern, ne? Also ich meine, es wird zwar immer jetzt erzählt, irgendwie so, ja, wir haben ja eine Arbeitslosenquote ist recht niedrig, aber ich könnte Ihnen schon 5 Leute aufzählen, die suchen einen Job. Also irgendwas stimmt irgendwie nicht mit diesen Zahlen. Und ich denke mir so, Mann, es gibt auch so viel Einzelhändler, ja, oder so kleine Geschäfte. Ich wohne ja in Potsdam. Und da merke ich einfach, die funktionieren nicht, die tragen sich nicht. Es ist eine Frage der Zeit, dass der Laden zumachen muss. Ja? Und dann stehen schon wieder irgendwie 2-3 Leute auf der Straße und so. Also es verschiebt sich ja ganz viel. Und ich denke, also wenn wir jetzt 100 Jahre zurückrechnen, ne, die 20er Jahre vor 100 Jahren waren ja so ein bisschen ähnlich holprig, ne? So, da gab es einen riesen Schub.
Waren sehr volatil, ja.
Ja, genau. Und ich meine, man weiß ja nicht, wie es kommt, ne? Aber es gibt ein paar Parallelen. Und dann gab es nämlich auch die Phase. Erst haben sie alle gejubelt und dann kam die Knete aus Amerika. Der dicke, fette, weiße Mann hat das Geld rübergebracht. Alle waren happy, haben eine goldene 20er gehabt und dann pam. Dann ging das auch auseinander. Und was passiert dann, wenn der kleine Mann sich einfach Geld gepumpt hat, es bricht alles zusammen und er weiß gar nicht, wie er das bedienen soll. Also dann wird die Zahl der, wir haben so tolle Zahler in Deutschland, wird dann anders aussehen, ne?
Ja, temporär kann durchaus, ich sag mal, die Zahl der, ich sag mal, Leute, die ihren Kredit nicht bedienen könnten, ja, temporär wird er nach oben gehen.
Also wenn Sie jetzt durchleuchten, welche Berufsgruppen oder so sind denn gefährdet?
Ja, ich denke, alle Berufsgruppen sind gefährdet, die einfache, ich sag mal, auch wiederholende Aufgaben haben. Ja? Also wirklich einfache Berufe beispielsweise, wenn man heute in den Supermärkten ist, also perspektivisch gesehen, ja, wenn es irgendwann, was wir heute schon sehen, Supermärkte gibt, die keine Kassen mehr haben, ja, wo das alles elektronisch
passiert. Also der Verkauf, ne?
Der Verkauf, da muss man sich sicherlich Gedanken machen. Sie haben vorhin das Beispiel gebracht, dass es nicht unsere Zielgruppe der Privatkunden ist, aber viele Selbstständige, ja, also so Einzelhändler. Mhm. Ich glaube, das ist auch eine, ich sag mal, Gruppe, wo man überlegen muss, wer wird davon, ich sag mal, wer ist so innovativ, wer kriegt den Weg so hin, dass er eine absolute Nische besetzen kann, wo nach wie vor der Bedarf da ist für das, was er oder was die Firma dann, was der Selbstständige bedienen kann. Das ist schwierig, werden viele Industriearbeiten wegfallen. Also ich denke mal, diese ganze Diskussion, die wir in der Automobilindustrie haben, gerade bei den Zulieferern, ja. Also wenn, ich sag mal, die Tendenz stärker weggeht vom Verbrennungsmotor, ich rede in Deutschland, ja. Ich rede nicht in Afrika oder Südamerika oder sonst wo der Verbrennungsmotor vielleicht weiterhin gebraucht wird, weil es sonst bei weitem noch keine andere Infrastruktur gibt und nicht klar ist, was sich sonst als Alternative durchsetzt. Aber gerade die deutschen Zuliefererbetriebe, ja, die werden auch einen Transformationsprozess durchmachen, wovon auszugehen ist, dass sich der eine oder andere aufgeben wird. Und nicht nur das, sondern unter anderem, dass natürlich es einen weiteren Konzentrationsprozess geben wird. Also ich gehe davon aus, dass hier deutlich mehr noch, ich sag mal, die Gruppen zusammengehen. Das heißt also, die verschiedenen Sektoren, also wir werden, und das ist auch gut so für Deutschland, dass wir dieses dreistufige, dreigliedrige Bankensystem, also Privatbanken, Genossenschaftsbanken, Sparkassen, dass also dieses Drei-Säulen-Modell beibehalten wird. Das ist eine Besonderheit, ja. Was ganz schwer ist, auch für unsere Lobbyisten, das in Europa und weltweit zu erläutern, dass das gut ist, weil die kennen das nicht. Aber es wird halt innerhalb der Säulen wird's starke Veränderungen geben, dass es am Ende weniger Volks- und Raiffeisenbanken gibt, weniger Sparkassen, weniger Privatbanken. Und vielleicht ist es auch gut so, weil letztendlich in diesem System sind, wie in anderen Systemen auch, eine ganze Reihe an Ineffizienzen drin, die letztendlich gehoben werden müssen, weil auch die Kunden nicht bereit sind, das alles zu bezahlen, was vielleicht in der Vergangenheit gut und richtig war, aber heute nicht mehr richtig ist. Ja? Sondern die Kunden, die wollen nicht, ich sag mal, am Ende. Das hängt auch ein Stück weit natürlich zusammen mit der gesamten Zinsentwicklung. Also wenn ich mir das, ich sag mal, Ergebnismodell der Vergangenheit anschaue, war das ja so, also gemeinhin, dass man gesagt hat, ja, die Banken vergeben Kredite zu entsprechenden Zinsen und wenn die Zinsen hoch genug sind, dann können sie auch, ich sag mal, auf die Einlagen, ja, die man bringt, den Sparern auch wieder gute Zinsen zahlen. So war ja unser Denkmodell und über Jahre hinweg hat das ja funktioniert. Und seitdem halt, ich sag mal, die Politik letztendlich zur Sicherung, ja, unserer, ich sag mal, unseres Geldes am Ende des Tages nach der Finanzkrise dafür gesorgt hat, dass die Zinsen sinken, ja, funktioniert natürlich dieses Modell nicht mehr. Das heißt also, das Problem, was der Sparer hat, ja, dass er quasi keinen Zins mehr bekommt, ja, das haben die Banken und Sparkassen auch. Ja. Die Banken und Sparkassen bekommen keinen adäquaten Zins mehr. Das führt dazu, dass man am Ende sagt, okay, wenn wir diese Infrastruktur für die Geldversorgung aufrechterhalten müssen, dann müssen wir jetzt alles bepreisen. Ne? Also man hat es ja gemerkt, plötzlich, ich sag mal, gibt es weniger Girokonten für null.
Genau.
Ja? Selbst Direktbanken verlangen mittlerweile Gebühren bei bestimmten Rahmenbedingungen. Ja, alle haben in den letzten Jahren, Monaten kann man schon sagen, ich sag mal, ihre Preispolitik, ihre Gebührenpolitik überprüft, weil man halt zinsunabhängige, ich sag mal, Ertragsbestandteile braucht, um dieses System aufrechtzuerhalten. Mhm. Ja.
Und das ist natürlich aber für uns total schwer verständlich. Mhm. Oder auch so, dass das widerstrebt einem so. Weil man ist die Zeit ja gewohnt.
Genau, man ist sein ganzes Leben so aufgewachsen.
Dein ganzes Leben bist du aufgewachsen mit so, spare das Geld. Ja. Wenn du ordentlich brav sparst und bringst es zur Bank, dann kriegst du von denen sogar noch mal Geld, dass du so fleißig gespart hast.
Spare mit der Zeit und hast
du immer Geld. So war ja auch das, genau. Und da gibt's dann nicht, gab's dann nicht immer einen Sparkassentag oder so?
Ja, auf genau. Den Sparkassentag.
Und dann haben sie alle gejubelt.
Den Weltspartag.
Jeder hatte sein Fach. Und also
ja. Interessant sind die neuen Tendenzen, was man jetzt bei Facebook beispielsweise häufig liest oder über Facebook häufig liest, die ja überlegen, eine eigene Währung rauszugeben. Ja?
Da haben sie ja probiert, das ist ja Libra. Gescheitert. Dieses Libra, sind auch alle wieder abgesprungen.
Ein Teil ist abgesprungen. Also ich würde heute noch nicht die Hand ins Feuer legen, dass das Projekt damit durch ist. Vielleicht haben auch PayPal und wie die anderen alle heißen, die abgesprungen sind, eigene Pläne, eigene Währung zu machen. Mhm. Aber auch das muss man sich vorstellen, wenn Großkonzerne in der Lage wären, eigene Währung rausbringen zu können. Ja?
Mhm. Was also Amazon wäre ja ein Favorit, wenn die jetzt Zalando noch mit schlucken, dann ist ja eine riesige Datenmenge gesammelt.
Richtig.
Damit kannst du schon mal ein kleines Finanzsystem aufbauen. Ne?
Damit kann man ein Finanzsystem aufbauen.
Ja.
Was wiederum im Wettbewerb natürlich zu den staatlichen Systemen steht. Ja? Das würde im Wettbewerb stehen zum amerikanischen System, zum US-Dollar, zum chinesischen System, ja? Zum Euro. Ja? Mhm. Wir haben plötzlich neue Spieler. Plötzlich haben wir die Situation, das ist auch, was wir lernen müssen, ja, wo es noch kein Beispiel gibt, ja, wo man sieht, aha, wie funktioniert Entwicklung, wenn plötzlich neben dem Staat als Institution, der für letztendlich dafür Sorge trägt, dass es eine, ich sag mal, unabhängige Geldpolitik gibt, wenn Großkonzerne, Tech-Konzerne, und ich sag mal, Amazon oder Apple sind ja klein zu vielen chinesischen Spielern, die man kennt.
Genau.
Das sind ja exorbitant höhere.
Aber die haben ja auch schon, zum Beispiel Alibaba hat ja dieses Alipay oder
genau,
so.
Genau, Alibaba.
Das läuft ja alles schon.
Oder End, ich sag mal, die Ameisenversicherung, die dort in dem Konzert spielt, das spielt eine große Rolle. Und die haben natürlich Macht, ja. Denn so wie eine Notenbank, eine EZB oder eine FED Macht hat, ja, über die Geldpolitik zu bestimmen, würden diese riesigen Konzerne mit einer eigenen Währung natürlich auch riesige Macht haben. Ja? Und auch da kann es Veränderungen, Verschiebungen geben, die sich deutlich, ich sag mal, auf unser Finanzsystem auswirken.
Herr Welsch, nochmal. Ich hänge ja an dem Geld, also an dem, was ich anfassen kann. Aber ich verstehe jetzt so ein bisschen mehr, dass es sich nicht mehr lohnt, sich daran zu hängen, weil ich glaube, das, was die Asiaten vormachen und die großen Konzerne mit so eigenen Währungen oder eigenen Bezahlmethoden, das ist die Zukunft. Wir müssen das ablegen, ne? Das Alte, ist das richtig? Adios, Geld.
Wir müssen uns den.
Also tschüss, Münze?
Tschüss, Münze, ja, würde ich sagen. Tschüss, kleine Münze auf jeden Fall. Ja. Bei den Scheinen bin ich noch ein bisschen länger. Ja. Aber ich denke, das Thema elektronische Zahlungsmittel wird wichtig sein. Also wir können.
Und wie macht das die Oma mit 80?
Also
die geht doch ins Café, holt sich einen Kaffee und gibt noch 1,50 Euro Trinkgeld. Aber womit? Womit soll die das dann machen?
Ja, das ist richtig. Das ist sicherlich eine Übergangszeit, die es da geben wird. Ja.
Oder im Pflegeheim. Ja, Pflegepersonal. Wenn die nicht alle Weile einen Zehner in die Hand kriegen, als Weihnachtsgeld oder so, wovon sollen die leben?
Ja, das stimmt.
Und dann hast du keinen Zehner mehr, weil, Entschuldigung, haben Sie PayPal? ist doch total irre.
Ja, aber diesen Transformationsprozess, den werden wir erleben. Der wird nicht so,
ne?
Es kommt. Es ist nicht so kurzfristig, wie vielleicht erwarten. Also es wird nicht morgen.
Ich hole mir noch einen Kaffee und
aber
Wasser.
Ich sag mal, langfristig in 10, 15 Jahren.
Wird es so sein, ja?
Kann man gut, ich sag mal, damit leben. Das heißt also, letztendlich ist es eine Generationenfrage. Ne? Also wenn sich zwei Generationen, wenn sich das weiter verschiebt, ich denke mal an unsere Kinder, dann wird sich das ganz klar dort manifestieren.
Für die ist das total normal. Wahrscheinlich
Für die
sind
ist
wir,
das total normal.
Ja, wahrscheinlich sind wir nur die, die so dran festhalten an diesem alten Symbol, das Geld, das gute Geld. Und weil es so einfach sich vermehrt hat.
Und weil wir es jetzt haben. Ich kann mich entsinnen an meine Kindheit, da hatten wir wenig Geld.
Ja, klar, ja, eben.
Und jetzt hat man das. Und dann, was man jetzt hat, will man so schwer wieder abgeben. Ja? Mhm. Also ich habe, es ist wie mit dem Auto. Ich habe jetzt mein Auto, ich habe endlich ein Auto. Ja? Mhm. Aber jetzt soll ich das Auto abgeben oder soll E-Auto fahren oder soll Autosharing machen. Ja? oder ich wollte mein Haus haben. Ich will unbedingt mein Haus haben, wollte ich früher auch haben, ja, wo ich letztendlich, ich sag mal, drumherum laufen kann. Das ist meins. Ja? Mhm. Ist auch die Frage. Braucht man das?
Aber jetzt sagen Sie mal im Ernst, Sie haben ein Haus, ne?
Nein. Ich hatte ein Haus.
Ach so, was haben Sie damit jetzt gemacht?
Verkauft.
Okay.
Ich hatte auch.
Das hat sich jetzt ja gelohnt.
Aus dem ja, ich habe schon vor, ja, ist jetzt mittlerweile 4 Jahre her, hat sich in der Tat ein bisschen gelohnt. Aber was haben wir jetzt gemacht? Eine Wohnung gekauft, ja. Was ich früher nie gedacht hätte, aber am Ende ist es halt doch auch ein gutes Gefühl, wenn man in praktisch einer Wohnung ist, mit Nachbarn, die Gleichgesinnte sind, also die eine ähnliche Entwicklung gehabt haben, die vielleicht früher auch, nicht vielleicht, sondern die hatten früher alle Häuser, die gesagt haben, komm, wir ziehen zusammen, ja, nehmen kleinere Objekte und wir sorgen miteinander, dass das Umfeld auch entsprechend passt. Also wir teilen uns den Gärtner, wir teilen uns die Garage und das ist viel besser. Ja. Aber es ist ein wichtiger Punkt, dass man das als Vorsorge mit ins Kalkül zieht und das ist vielleicht noch ein Thema, was Sie vorhin sagten, mit den jungen Leuten. Ja. Wir kamen ja darauf, was ist mit den jungen Leuten? Wir haben aus meiner Sicht schon eine riesengroße Herausforderung, ja, die darin besteht, dass es vielen jungen Leuten überhaupt nicht möglich sein wird, jemals praktisch so einen Weg zu gehen, Eigentum zu erwerben.
Ich wollte es gerade sagen, Sie haben meinen Gedanken gelesen.
Ist nicht möglich.
Was ist, wenn man wirklich, also selbst ich merke ja schon, es setzt einen auch unter Druck, so ein bisschen dieses Altersvorsorge. Ich muss gucken, dass ich mich so aufstelle mit dem, was mir möglich ist, dass ich im Alter so versorgt bin, ja, weil wir wissen alle nicht, wie Pflege, Gesundheitssysteme oder so zukünftig noch sind, ja. Aber und das ist das eine, weil Pflege, Gesundheit, das ist ja menschenabhängig. Ich brauche ja dann jemanden, der sich um mich kümmert, so ungefähr. Das ist ja noch viel schlimmer. Also besser jemanden haben, der sich um einen kümmert, als ein Dach. Also ein Eigenheim, ja, das finde ich ist so zweitrangig.
Das können wir auch trotzdem immer wieder verkaufen. Ja.
Genau, das kannst du immer wieder verkaufen. Und trotzdem finde ich, ist das immer dieser Druck, ja, du bist am besten aufgestellt, wenn du Eigenheim hast, wo du dein Alter dann mit finanzieren kannst. Ja, aber wenn das Geld jetzt zum Beispiel bei den jungen Menschen nicht mehr ausreicht, um überhaupt den Start zu geben für ein Eigenheim, weil so ein bisschen Eigenkapital brauchst du.
Ja, wir werden,
was dann? Wohin geht die Reise? Und dann steigen die Mieten. Keiner kann das mehr bezahlen.
Das ist so. Also
was?
Wir werden hier große Herausforderungen haben. Es wird eine stärkere Spreizung geben. Wir werden ganze Bevölkerungsgruppen haben von jungen Leuten, die werden nie die Chance haben. Warum? Ja, denen fehlt letztendlich, ich sag mal, der familiäre Background. Ja, das heißt, es gibt ja ganz. Also wir haben ja eine tolle wirtschaftliche Entwicklung mitgemacht. Ja, und letztendlich viele junge Leute können darauf hoffen, wenn die Eltern in Anführungsstrichen auch alles richtig gemacht haben, ja, dass sie zu einer glücklichen Erbengeneration gehören.
Ja. Ja.
Also den Erben in der Zukunft, in den nächsten Jahrzehnten, wird es so gut gehen wie jemals zuvor. Ja. Also gerade die Eigentum haben, die Firmenanteile möglicherweise haben, ja, von größeren Firmen, ja, die werden letztendlich davon partizipieren, ja, dass sie, ich sag mal, Wohnungen, Häuser, wie auch immer erben, die, ich sag mal, eine Vermögensentwicklung gemacht haben, die sensationell ist, die müssen sich keine Gedanken machen um das Thema eigenes Eigenkapital ansparen. Ja, die werden letztendlich als Rentiers.
Aber wie viel sind
davon
das?
Mit
prozentual?
Genau. Das ist die Frage. Ja, da habe ich auch noch keine Statistik drüber gelesen. Ich vermute, dass es nicht genug sind, ja, weil es halt viele gibt, die diese Möglichkeit nicht haben. Das heißt also, bei den ganzen Normalverdienern, Geringverdienern, die heute, ich sag mal, praktisch in ihren Mietwohnungen leben, ja, die keine Möglichkeit gehabt haben oder erst sehr spät angefangen haben, irgendwas, ich sag mal, beiseite zu legen, da wird es nichts zu erben geben, ja. Und wer praktisch in solchen Familien groß geworden ist, der kann nur selbst etwas tun. Und da kann man auch nur sagen, je früher man damit anfängt, irgendwas zu tun, ja, umso besser. Weil sonst hat man relativ wenig Chancen, ja, in einer zinslosen Zeit, ja, zinslosen Epoche, muss man ja sagen. Ja. Mhm. Also es geht ja so schnell nicht weg. Guck mal nach Japan, ne, 30 Jahre sind ja nichts, ja. Ja, ohne Zinsen.
Ja, das ja. Stimmt.
Die werden ganz, ganz wenig Möglichkeiten haben, jemals über das Thema, ich sag mal, Erwerb von Eigentum nachzudenken. Ja. Mhm. Es gibt keine Chance, weil selbst für
andererseits könnte man natürlich auch sagen, vielleicht ist zukünftig das auch gar nicht mehr so relevant, ob du wirklich Eigentum hast. Vielleicht muss sich grundlegend auch was in der Gesellschaft oder in unserem Leben verändern, was mehr auf eine gewisse Solidarität und ein soziales Miteinander oder eben auch sozial bezahlbaren und machbares Leben irgendwie aus ist und nicht immer nur auf Profit, weil so geht's halt wirklich nicht auf.
Ja, das ist ein schöner Wunsch, ja. Aber auf der anderen Seite sind wir auch als Menschen sehr individuell. Ja, letztens haben Sie wieder hier in Berlin über Berlin geschrieben, dass wir, ich glaube, fast 50% Haushalte haben, die Single-Haushalte sind. Mhm. Ja? Früher war die Altersvorsorge, was man heute in vielen Ländern noch hat, die Familie.
Genau.
Ja, wir denken an Asien, ja, sehr, sehr stark ausgeprägt. Die Familie war die Altersvorsorge. Ja? Mhm. Da hat man sich über Generationen gekümmert. War früher hier auch so. Mhm. Ja? Aber je mehr Individualität da ist, je mehr die Leute, ich sag mal, ihren Weg verfolgen, jenseits von der Familie. Familie teilweise gar keine Rolle mehr spielt. Ja? Wie schnell gehen Leute heute auseinander? Ja? Wo die früher lange zusammen waren. Und also diese Freiheit der Individualität hat natürlich auch seinen Preis. Das heißt, alles hat Konsequenzen. Ja? Und auch dieses Leben, was wir heute führen, hat Konsequenzen. Und die Frage ist, Solidarität, kann man ja auch verstehen, für meine Konsequenzen sollen andere bezahlen? Also ist auch, sag mal, eine schwierige Diskussion. Mhm. Ne? Also eine gesellschaftliche Diskussion, die wir führen müssen. Ne? Ja. Und Eigentum, richtig, also man muss nicht Eigentum haben. Eigentum, sagt ihr vorhin, das kann ein Baustein sein für die eigene Vorsorge. Und was ich mit Sorge betrachte, ist halt, dass immer mehr junge Leute erst sehr viel später in die Situation kommen, wo sie auch Geld verdienen. Ja? Das heißt, also, wenn die heute erst mit Ende 20 anfangen oder Anfang 30 ihr erstes Geld zu verdienen, weil man vorher halt lange studiert hat, lange Ausbildung gemacht hat und, ja, dann heißt das auch, dass die viel, viel weniger Möglichkeit haben, anzusparen, in die Rentenkasse zu bezahlen. Also das Thema auch Rente ist ja nur ein Baustein.
Ist ja nun auch
ist auch nur ein Baustein. Also,
genau, aber es ist ein ganz kleiner.
Mit Rente an 70 denken, ja. Also das Thema auch Rente 67, ja, das ist ja nicht nur höhere Lebenserwartung, sondern das hat damit zu tun, dass halt nicht genug in diese Rentenkasse in Anführungsstrichen eingezahlt wird.
Wir müssen länger arbeiten,
Wir müssen länger arbeiten, ja. Will man das alles? Also da gibt es, glaube ich, schon Sinn für eine große gesellschaftliche Debatte. Wie kann man das verändern? Können wir uns oder müssen wir uns, ja, müssen wir auch den, ich sag mal, der Jugend wieder mehr zutrauen? Also früher war das Zutrauen ja so, in Anführungsstrichen, die mussten mit 16 aus dem Haus sein, ja, und arbeiten gehen. Ja. Heute ist es undenkbar. Heute sind die mit Mitte 20 noch zu Hause.
Was ja, aber wissen Sie, Herr Welsch, da sind Sie ja auch als Elternteil auch schuld.
Richtig.
Ja, Sie haben Ihrer Tochter wahrscheinlich gesagt, so, komm Mädel, mach was Vernünftiges, mach mal Abitur und geh mal studieren, so ungefähr. Da kann dir nichts passieren. Aber wer braucht denn diese ganzen Elite-Leute? Also ich weiß ich nicht, ob man jedem Kind sagen muss, dass es zum Beispiel Abitur und studieren muss. Dann dauert es ja noch länger, ehe die Knete verdienen.
Richtig.
Also es ist doch besser, wenn die eine gewisse Selbstständigkeit bekommen und lieber also ich komme deshalb drauf, ich habe eine Studentin von der Uni Potsdam und da sehe ich halt ganz viele Dinge, die mir jetzt erstmal so bewusst werden, in was wir oder was unsere Eltern und jetzt die Eltern ihren Kindern mit auf den Weg gegeben haben, was eigentlich gar nicht so zukunftsweisend und wichtig ist. Die Unis sind voller Studenten, junger Leute, die studieren da. Und wenn man die fragt, irgendwie, und was machst du denn danach, was möchtest du denn damit machen? Ja, weiß ich nicht, ich studiere das jetzt erstmal. Mhm. Ja, aber was machst du dann damit? Was gibt es denn für Jobs, tatsächliche Jobs mit diesem Studiengang? Das weiß ich nicht. Mhm. Also das sind mindestens 50%, also auch laut der Dozenten, die nicht wirklich eine Ahnung haben, was sie mit dem Studium, was sie dort haben, tatsächlich anfangen. Es sei denn, es sind so, klar, Mediziner, Juristen und so, das ist natürlich ganz klar, die wissen, was am Ende rauskommt. Ja, und auch da gibt es ja noch Variationen. Aber Wirtschaftswissenschaften, Kulturwissenschaften, Geisteswissenschaften etc. Das sind ja alles Bereiche, irgendwie da weißt du am Ende nicht wirklich, was mache ich damit. Und diese jungen Leute sitzen da, kriegen aber das alles bezahlt, also viele, und sind vielleicht besser bedient gewesen, hätten sie eine Ausbildung gemacht, wenn es ein Handwerk ist oder etwas mit Menschen oder was Technisches oder so, was man jetzt braucht. Und nicht in 5 oder 10 Jahren. Und deswegen, ich verstehe dieses Denken nicht, dieses, unsere Kinder müssen studieren und es ist so wichtig und die müssen, also das finde ich einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Ja, dann hätten wir auch ein anderes Modell. Also Arbeitskräfte hätten wir schneller auf dem Markt. Wir hätten Geld wieder im Umlauf. Die Leute wären nicht so einsam. Wir hätten vielleicht auch wieder Menschen, die in Gesundheits- und Pflegebereich gehen oder so. Ja?
Ich sehe das anders.
Wofür brauchen wir diese ganzen Eliten?
Wer wird denn davon Elite? Ja, die wenigsten werden davon Elite. Die meisten werden gar keine Elite.
Ja, aber sie haben 4-5 Jahre... Genau. Nichts fürs Bruttosozialprodukt gebracht.
Das ist richtig.
Das finde ich richtig problematisch.
Das ist auch eine schwierige Situation. Auf der anderen Seite her, auch die Gesellschaft, nochmal, alles hat seine Konsequenzen. Die Gesellschaft, also wir alle, ja, und da zähle ich mal den Wähler zuerst mit dazu, ja, der Wähler, der die Parteien wählt, ja, die letztendlich diese, sagen wir mal, Situation auch mit gefördert haben, ja, die Lobbyisten geführt haben, also wir müssen uns da ein bisschen in die eigene Nase fassen. Ja? Nicht nur, ich sag mal, die Eltern, die natürlich auch ihre Situation haben. Ne? Wenn man heute das Elternteil da ist und guckt, wo hat denn mein Kind die besten Chancen? Natürlich muss man erstmal in der Lage sein zu erkennen, welche Talente hat das Kind. Ne?
Richtig. Also,
es gibt ja auch ganz, ganz viele Beispiele, wo Eltern irgendwo ein Bild von ihrem Kind haben, was nicht der Realität entspricht. Und dann, ich sag mal, natürlich die Kinder irgendwo hinschicken, wo sie nicht glücklich werden. Ja? Das gibt es natürlich auch in der Breite. Aber Fakt ist, dass letztendlich ist immer Kinder, die eine akademische Ausbildung haben, am Ende, auch wenn sie vielleicht was ganz anderes machen, ich bin das beste Beispiel dafür, bessere Berufschancen haben, besser anpassungsfähig sind, ja, als wie, ich sag mal, Kinder, die keine Chance haben, die keine, ich sag mal, adäquate Ausbildung haben. Das ist auch ein Problem bei uns. Und wir müssen da praktisch beim Schulsystem anfangen, was natürlich auch länderspezifisch, ich sag mal, glaube ich, auch in einem stärkeren Wettbewerb muss. Wir haben zu wenig Wettbewerb um die besten Bildungssysteme. Ja, wir haben so dieses Gleichemacherei-Prinzip. Mhm. Ja. Alle wollen, das ist, erinnere mich an die DDR, alle müssen alles gleich machen und so weiter. Quatsch, ja. Wir brauchen Wettbewerb, ja, zwischen den entsprechenden Bildungsideen, Bildungsinitiativen bundesweit, ja, zwischen den einzelnen Ländern, um halt auch zu gucken, wer hat das Bessere und wie kann man das adaptieren, ja. Weil nur durch eine Weiterentwicklung kommen wir insgesamt weiter, ja. Und wir müssen da ganz vorne anfangen. Also die Schule ist wichtig, ja, in der Schule den Kindern das Rüstzeug mitgeben, die Eltern stärker mit einbeziehen. Heute möchte ja keiner mehr Lehrer werden, ja. Weil die Lehrer sagen, die Kinder sind nicht das Problem, die Eltern sind das Problem. Ja. Was die alles wollen, welche Anforderungen die haben. Und wenn man da irgendwie vielleicht ein zu hartes Wort sagt, im Gefühl der Eltern, ja, steht man schon am Pranger, ja, oder muss sich mit irgendwelchen Online-Bewertungen da rumschlagen. Ja. Das ist krank, das System, was wir hier haben. Ja. Und das müssen wir ändern. Das heißt, dafür brauchst du auch eine starke Politik, dafür brauchst du Leute, die nicht, ich sag mal, dem Mainstream anhängen, die auch etwas aushalten können. Will ja auch nicht jeder. Ja. Mhm. Also das sind so Herausforderungen, die wir schon haben. Aber am Ende.
Und vor allem, es braucht Menschen. Also wenn Sie jetzt sagen, zu Recht, dass keiner mehr Bock hat, im Bildungssystem zu arbeiten als Lehrer oder Erzieher oder wie auch immer, ja, also wo überall eine Förderung und eine Bildung für ein Kind stattfinden kann, dann heißt es ja ergo, dass auf die Eltern mehr Verantwortung, also die haben sie sowieso, aber die Eltern geben es ja gerne ab in dem Moment, ne? Ich geb das Problem ab.
Genau,
und dann machen die das ja
schon.
Aber so funktioniert es
halt
nicht. Aber dann muss sich unsere Leistungsgesellschaft verändern.
Die Gesellschaft muss sich verändern. Vor allem,
sonst funktioniert da gar nichts.
Wir müssen mal ein paar bisschen an Flughöhe gewinnen. Das große Thema, was ich sehe, ist, und das müssen wir in den Firmen, in den Betrieben vermitteln, das müssen wir in den Schulen vermitteln, das muss die Politik besser vermitteln, ja, ist, dass wir nochmal in einer riesigen Transformationssituation sind. Ja. Wir haben Gott sei Dank, vor 100 Jahren die Weltkriege überstanden. Ja, also 18 oder zuletzt den zweiten. Das ist alles weg. Ja, die Generationen vor uns, also unsere Großeltern, Eltern, haben das hier weitestgehend aufgebaut, was wir heute sehen, wovon wir auch partizipieren. Mhm. Glücklicherweise hat man uns auch machen lassen, ja, weltweit von den anderen Großen, von den Amerikanern, von den Briten, von den Franzosen. Das ist ja nach dem Drama, des Zweiten Weltkrieges nicht selbstverständlich gewesen, dass wir das so haben aufbauen können. Und jetzt sind wir in einer Phase, wo wir merken, aha, der Masse, ich sag mal so, der breiten Masse geht es ja im Vergleich zu vielen anderen Menschen in anderen Ländern, in anderen Teilen nicht ganz so schlecht. Natürlich haben wir auch viele, denen es schlecht geht bei uns, ja, aber im Vergleich zu anderen verhältnismäßig gut, und plötzlich verliert man vieles aus dem Fokus und ist in so einem Nirvana drin. Wo geht es denn jetzt plötzlich weiter und was passiert da überall? Ja, und dank Internet und Digitalisierung und jederzeit präsenten Nachrichten, ja, empfangen wir auch so viel Schmutz und Unrat, weil das verkauft sich ja auch gut, ja, dass das die Menschen nochmal zusätzlich verunsichert. Ja, und plötzlich ist man auch nur in irgendwelchen Kleinkram unterwegs, ja, und beschäftigt sich mit eigentlich Dingen, die gar nicht für die Entwicklung der Gesellschaft wesentlich sind. Ja? Ja. Und da müssen wir ein bisschen rauskommen und sagen, was passiert denn da eigentlich global und wo müssen wir uns in Deutschland oder in Europa noch besser, wo müssen wir uns aufstellen? Jetzt mache ich nochmal die Kurve hin zu unseren Kindern, was bei uns ganz wichtig ist und was eigentlich Themen sind, die für Deutschland wichtig sind, ist, unser System funktioniert nur, wenn wir wachsen, wenn wir uns weiterentwickeln. Und damit meine ich nicht wachsen im Sinne nur von Konsum. Also noch ein Auto, noch ein Kühlschrank, noch ein Haus, das ist nicht das Thema. Ja?
Sondern aber wir müssen wachsen?
Wir müssen uns weiterentwickeln. Also wachsen kann auch sein, dass wir neue Dinge in der Gesundheitsmedizintechnik erfinden, dass wir neue Dinge erfinden, wie man beispielsweise besser mit Energie umgeht. Ja? Also es gibt ja verschiedene Wachstumsmöglichkeiten. Also
wir brauchen echte Innovation.
Wir brauchen echte Innovation, ja? Weil unser Markt, also wir können nicht sagen, Deutschland ist so groß, hier wohnen so viele, ne, über 80 Millionen Leute. Und wenn die alle genug kaufen, dann werden wir schon überleben. Das funktioniert nicht. Deutschland ist eine Exportnation. Ja, und nur wenn wir das Thema Export auch weiterhin sicherstellen können, ja, und Exportüberschuss hin und her, wir brauchen das. Ja. Wenn wir keinen Exportüberschuss mehr hätten, würden wir nicht mehr exportieren. Und vor allem, wir sollten gute Sachen exportieren, nämlich Innovationen sollten wir exportieren. Ja, dann hätten wir eine große Krise in Deutschland. Ja. Deswegen muss sich unsere Politik im Klaren darüber sein, was können wir tun, damit sichergestellt ist, dass Deutschland innovativ ist und auch diese Innovationen, diese guten Innovationen, ja, also nicht die hässlichen, ja, die es ja auch gibt, ja, die bösen Innovationen, sondern die guten Innovationen, wie können wir die in die Welt weiterhin transportieren? Weil unser Markt ist nicht nur Deutschland, Deutschland ist wichtig, ja, und die Binnennachfrage hat uns im Vergleich zu vielen anderen Ländern auch gerettet, ja, dass wir auch die Ratenkredite haben uns gerettet, dass die Leute investiert haben. Aber wie können wir sicherstellen, dass wir den Markt, ja, der außerhalb Deutschlands liegt, also der unser Markt ist, dass wir den auch gut bedienen können. Ja. Also im Vergleich zu anderen ist aber unsere
Verschuldung. Kommen wir mal zur Verschuldung. Ja. Ja. Kredit ist ja auch sozusagen ein Schuldverhältnis, was ich eingehe. Wie viel Kreditnehmer haben wir denn in Deutschland?
Wir haben
privat?
Ja, über 11 Millionen. Über 11 Millionen.
Über 11 Millionen. Und ja, wie hoch ist so ungefähr?
Also nur so Raten.
Roundabout die Kreditsumme?
Das im Durchschnitt etwas über 10.000. Ja.
Mehr nicht?
Mehr nicht, ja. Das heißt, also, es gibt ganz, ganz viele Kredite, so Kleinstkredite, die Leute gar nicht als Kredite heute wahrnehmen. Ich mache ein Beispiel, wenn jemand jetzt einen Fernseher kauft, ja, im Saturn oder Mediamarkt. Ja. Und da steht der Fernseher drin, ja, der kostet vielleicht, wenn man den so kauft, 2.000 Euro und da steht drin so ab 99 Euro. Kannst du in Raten zahlen.
Kann man
in Raten zahlen. Die Leute nehmen das gar nicht als Kredit wahr. Ist aber auch ein Kredit, der dort mit reinfällt. Ah, ja. Okay, und dann gibt es natürlich die großen Kredite, ja. Ja, also beispielsweise also
Hausbau.
Hausbau, ja, die sind doch gar nicht da mitgezählt, ja. Wenn ich jetzt beispielsweise eine Modernisierung mache, also Stichwort Ölheizung. Ne? Ja. Ölheizung ist schlecht. Irgendwann gibt es gar keine Ölheizung mehr, die eingebaut wird. Schlecht für die Umwelt. Ich muss jetzt irgendwie was Neues. Ich muss auf ein moderneres, effektiveres umstellen. Ne?
Ja.
Und das kostet halt meinetwegen 25.000 Euro. Ja? Dafür brauche ich natürlich auch einen Kredit, wenn ich nicht gerade angespart habe. Und es ist gut, dass es die Möglichkeit gibt. Ja? Kredit schmiert die Wirtschaft, ja, könnte man dazu auch sagen. Also es gibt keine Weiterentwicklung.
Ja, wenn es keine Kredite, dann liegt die Wirtschaft lahm.
Dann liegt die Wirtschaft lahm, genau. Also wenn der Häusler
Bauer... Dann werden Sie arbeitslos.
Bitte?
Dann werden Sie arbeitslos.
Ich?
Ja. Na, das also zumindest in dem Bereich jetzt als Geschäftsführer.
Genau, in dem Bereich.
Vom Kreditunternehmen,
richtig. Richtig, da muss man anpassungsfähig sein, da gibt es was anderes dann, was man macht, das ist sicher. Ja. Aber Kredit ist sicherlich ein Schmiermittel für unsere Wirtschaft.
11 Millionen
Kleinstkredite, die kleine Kredite nehmen.
Und hier Haus, also Immobilien, Investitionen für Immobilien,
das sind
Autos.
Auch in Millionen Größenordnung. Ja. Die Autos sind da bei den 11 Millionen dabei.
Sind bei den 11 Millionen dabei.
Ja. Sind bei den 11 Millionen dabei. Also wir verkaufen jedes Jahr seit Jahren etwa 3 Millionen neue Fahrzeuge. Von den 3 Millionen Neufahrzeuge sind 2 Millionen.
Moment, jetzt muss ich mir mal ganz kurz auf 3 Millionen neue Fahrzeuge in Deutschland.
Nur in Deutschland. Und davon kaufen 1 Million private Kunden. 2 Millionen sind gewerbetreibende Betriebe, also Firmenfahrzeuge, alles was man da hat, LKW, Transporter,
Handwerker.
Und 1 Million sind privat. Ja.
Also das sind halt Leute, die sich auf der einen Seite hier vielleicht in Berlin den Smart kaufen und auf der anderen Seite, die irgendwo auf dem Land wohnen, in der Schorfheide und dann müssen wir in die Stadt nach Berlin pendeln. Braucht man. So. Und das ist auch die Frage.
Wenn und kann man also 10.000 Euro pro Kopf durchschnittlich ist so das, hat man da so einen Vergleich zu anderen Ländern, Spanien zum Beispiel oder Frankreich? Weiß man, ob das ähnlich, also sind die europäischen Länder ähnlich irgendwie vom Privatkredit her?
Also die sind ähnlich unterwegs, wobei da gibt es schon eine ausgeprägte Kreditkultur. Also wenn ich jetzt mal Frankreich, England, Dänemark, also die nordischen Länder angucke.
Ja.
Deutschland ist eher im Mittelfeld zu sehen. Das heißt also, die Deutschen sind eher vorsichtig, obwohl das die Zahl sich erstmal viel anhört, aber sie sind eher vorsichtig mit der Kreditaufnahme und viele überlegen sich es dreimal, sagen wir, einen Kredit aufzunehmen, um irgendwelche Anschaffungen zu tätigen. Ja? Mhm. Was auch sehr stark korrespondiert mit der, ich sag mal, niedrigen Ausfallquote. Wir haben ja das Thema, können die Leute ihre
Kredite überhaupt bedienen?
Wir haben über Jahre hinweg haben wir eine sehr, sehr stabile Quote. 98% aller Privatleute zahlen ihre Kredite wie ein Uhrwerk zurück. 98%, ja, das ist ein Spitzenwert in Europa. Mit über USA rede ich gar nicht, ja, die haben ganz andere Verhältnisse. 98%, ja. Das heißt, die wissen, welche Verantwortung sie übernehmen, diese 98%, wenn sie einen Kredit haben, und versuchen auch, diesen Kredit zu bedienen. Viele auch schon vorzeitig zu bedienen, weil die, Gott sei Dank, heute können der Kunden ihren Kredit jederzeit vorzeitig zurückzahlen. Das ist eine große Errungenschaft, was in den letzten Jahren erst praktisch eingeführt worden ist. Ja.
Wie stehen Sie selber so persönlich zu Krediten?
Ich bin auch ein Kreditnehmer.
Sie sind auch ein Kreditnehmer?
Ja, also.
Und was haben Sie auf Kredit?
Also ein Teil der Wohnung zahle ich noch ab.
Also eine Immobilie sozusagen?
Immobilie, genau, ist ein Kredit. Klammer auf, das war's schon.
Okay, ja, wenn man sowas diskutieren kann, aber wenn du einen Beruf gewählt hast, ich sag mal eine Krankenschwester oder ein Hausmeister oder eine Köchin irgendwie in der Küche oder so, was willst du denn da groß mit deinem Gehalt dealen?
Ist aber ein gutes Stichwort. Aus der Familie kann ich da ein Beispiel erzählen. Also meine Schwester, die hat ja auch letztendlich auch einfache Tätigkeiten gemacht und ist aber vor ein paar Jahren, als die Kinder dann kamen, in ein Altenpflegeheim gelandet, in einer kleinen Kreisstadt, ich sag mal, im südöstlichen Sachsen. Ja? So. Das Gehalt, also nur Teilzeit, ja, überschaubares Gehalt, also gerade so Mindestlohn, nicht richtig zum Sparen. Kann man Rentenpunkte
vergessen? Nee, kann man nichts machen.
Kann man alles
vergessen. Kannst du nichts machen.
So, was hat sie gemacht? Ne? Sie hat gesagt, okay, ich mache noch eine Weiterbildung, hat sich 2 Jahre hingesetzt, hat eine Weiterbildung zur Krankenschwester gemacht. Ja? Mhm. Und hat nach der Weiterbildung den Job gewechselt, ja? Hat jetzt quasi eine Vollzeitstelle in einem Klinikum bekommen, verdient deutlich mehr wie vorher. Ja? Und das ist immer das typische Beispiel. Also nicht mit dem zufrieden geben, wo man heute ist, kann man natürlich machen. Alles hat Konsequenzen, sag's wieder. Wenn man nicht mobil ist, wenn man nicht kann, ja, dann hat es Konsequenzen. Wenn man unverschuldet nicht kann, ist es einfach Pech. Genau. Das gibt's ja auch. Ja. Aber wenn man kann, ja, wenn man die Möglichkeit hat, ja, durch Weiterbildung oder durch Jobwechsel, auch ohne Weiterbildung, ja, sich zu verbessern, kann man das machen. Ich denke, was wichtig ist, ist, dass wir von früh auf unseren Kindern, auch für uns selber, immer klar machen, wir müssen für uns auch selbst Verantwortung übernehmen. Ja, also es gibt natürlich die Verführung, die Absicht hat, natürlich, ich sag mal, Produkte zu verkaufen. Ne? Mhm. Aber wenn genug da sind, die sagen, also ich will diese Produkte nicht mehr haben, ja, weil die halt, ich sag mal, nach meinen Moralvorstellungen schlecht sind, ja. Ja? So, dann werden die auch nicht mehr angeboten. Aber ich muss mich selber damit auseinandersetzen. Und was natürlich auch wichtig ist, weil die Firmen werden es nicht tun. Also es wird keine Selbstverpflichtung der Firmen geben. Nee. Glaube ich nicht zumindest da dran. Ja.
Nee, so funktioniert es halt auch nicht.
So funktioniert es nicht. Sondern, nee. Es müssen halt Leute sein, die sagen, wir überlegen uns, das ist politisch, das ist ein Verein, wir überlegen uns, wie wir leben wollen. Was unsere Vorstellungen sind von dem, was gut ist. Ja, und das müssen wir vertreten. Ja.
Und wie machen Sie das selber jetzt privat? Also wie viel Moral leben Sie selbst?
In Bezug auf?
Na, auf Ihr Konsum, auf Ihr Leben und das Miteinander oder so. Also wie, auch so mit Ihrem Job. Ich meine, Sie arbeiten im Kreditbereich. was ja immer wieder nach der Finanzkrise ja besonders irgendwie viel irgendwie hin und her geworfen wurde, so, ne, zum Thema, ist das überhaupt moralisch, was da passiert? Wie viel Ethik spielt da noch mit rein? Weil das so viel auf Spekulation und einfach auch so nicht mehr Transparentes und auch Unwürdiges, ne? Stattgefunden hat oder auch noch stattfindet. Jetzt sind Sie ein Teil davon. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man sich damit auch auseinandersetzt, oder?
Ja, natürlich. Um wieder in der Vergangenheit mal kurz eine andere zu nehmen. Ja. Wer frei von Schuld ist, wirft den ersten Stein. Ja. Also natürlich hat man auch so bestimmte Vorstellungen, wo man sagt, das ist meine Vorstellung vom richtigen Verhalten. Ja. Mhm. Also im Beruflichen spielt das eine große Rolle, dass wir genau gucken, dass wir sehr transparent machen dem Kunden und auch erwarten von unseren Partnern, dass man unseren Kundinnen und Kunden erklärt, was eigentlich Kredit bedeutet und welche Verantwortung man damit übernimmt, wenn man einen Kredit aufnimmt. Wir gucken uns sehr genau an und haben dafür auch entsprechende Regeln aufgestellt. Wer darf eigentlich einen Kredit bei uns erhalten? Ich nehme mal ein Beispiel, wo wir sagen, nein, da würden wir keinen Kredit geben, was andere Banken wiederum machen, wenn jemand seine Handyrechnung nicht bezahlt hat. Ja? Also er hat seine Handyrechnung nicht bezahlt, die Mahnungen sind alle in den Wind geschossen worden, ja, und am Ende, ich sag mal, hat die Mobilfunkfirma hat halt gekündigt und Inkassounternehmen beauftragt und so weiter. Und wir erfahren davon, ja, also bevor wir einen Kredit vergeben haben, dann würden wir dem Kunden sagen, du, pass mal auf, wenn du noch nicht mal eine Handyrechnung bezahlen kannst, ja, dann hätten wir große Sorgen, ja, dass du jetzt einen größeren Kredit auch vernünftig bedienen kannst. Und dann würdest du ja noch mehr Probleme haben. Ja.
Natürlich, und sowas ist aber von Bank zu Bank sozusagen oder Kreditgeber unterschiedlich.
Das liegt im Bereich wirklich jeder Bank. Ja. Also
ist das Leben von Moral und Ethik eine ganz individuelle Sache?
Das ist eine ganz individuelle Geschichte, ja.
Ja, scheiße. Ja, gibt es eigentlich so ein, gibt's, warum gibt es eigentlich nicht für die auf dem Kreditmarkt agierenden Führungskräfte jetzt oder Top-Manager nicht so ein Führerschein für, wie moralisch und ethisch gehe ich eigentlich mit diesem verantwortungsvollen Bereich um? Warum gibt es sowas nicht? Wir müssen alle irgendwelche Zertifikate vorzeigen, aber da, wo es wirklich also den Leuten richtig, richtig in die Hacke fahren kann, da wird das nicht überprüft. Und da sind ja die ganzen gierigen... Und so, oder?
Also wir können nicht alles machen, was wir wollen, ja. Oder was mancher vielleicht will, um schnell Profit zu schlagen. Das funktioniert nicht. Natürlich gibt es Regeln im Bankgeschäft, ja. Und jede Bank, also jeder Geschäftsleiter, jede Geschäftsleiterin einer Bank muss, sagen wir, im Geschäftsbetrieb immer nachweisen können gegenüber der Aufsicht, den Wirtschaftsprüfern, ja, dass man sich vernünftig verhält, dass man Leute jetzt nicht mutwillig in Verschuldung treibt, ja, dass man nicht eine Vergabe hat, die auf hohes Risiko passiert, dass man genaue Kreditprüfungen macht. Ja. Also das muss schon jede Bank nachweisen.
Es wird ja oftmals eben so dargestellt, dass die Gier uns zum Verderb irgendwie jetzt führt, ne? Weil das einfach kein Ende und keine Regulierung, kein gesundes Maß mehr hat. Aber jetzt sagen wir ja, also es gibt wahrscheinlich viele, Stefan wird wahrscheinlich auch sagen, also so ein Gefühl von Gier hast du vielleicht auch schon mal erlebt, ja? Also es ist was ganz Menschliches, nur wo hört denn das dann auf? Also wann fängt es an, unmoralisch zu werden mit der Gier? Haben Sie das schon mal gemerkt? Also haben Sie sowas schon mal, waren Sie schon mal an so einem Punkt, saßen in der Arbeit oder so und dann war so eine Situation, wo Sie gemerkt haben, so, oh, stopp mal, jetzt nimmt es so etwas an, was ich nicht mehr vielleicht vertreten kann.
Ja, und das krasseste Beispiel, wo ich sage, da schämt man sich dann dafür, wenn man in so einer Industrie arbeitet, ist halt dieses Cum-Ex-Thema, ja, wo über Jahre hinweg praktisch der Staat um unsere Steuer betrogen worden ist. Also das, was wir jeden Tag oder jeden Monat da abführen oder im Jahr, ja, an Steuern, was überall eingenommen wird, ist quasi milliardenfach über Konstruktionen, ja, weggeflossen. Also wo man sich doppelt die Steuer hat erstatten lassen für bestimmte Finanztransaktionen. Mhm. Und das ist wirklich schier unmoralisch. Ja. Und mir ist es heute noch ein Rätsel. Ja. Also ich kann es nicht verstehen, warum auch es so lange gedauert hat, ja, bis die Politik in der Lage war, dieses Schlupfloch zu schließen. Und da muss man, glaube ich, ein Stück stärker reingucken, wie wird denn heute Politik auch in Deutschland gemacht? Welche Lobbystrukturen sind da drin? Welche Beraterstrukturen? Wer hat da irgendwelche Interessenvertretungen? Ja? Wie funktioniert dieses politische System heute? Ja? Weil das ist natürlich so, wenn solche Dinge nicht frühzeitig erkannt werden. Ja? Also ich sag mal so, von den Milliarden, was hätte man da alles finanzieren können in Deutschland?
Ja.
Wenn die nicht frühzeitig erkannt werden, wenn die so lange auf die lange Bank geschoben werden. Ja? Und vielleicht die Leute, die das machen, dann noch glimpflich davonkommen. Mhm. Ja? Ohne selber auch privat bluten zu müssen. Ne? Dann wird das Vertrauen in die Industrie und in die Politik natürlich total erschüttert.
Ja.
Und dafür schäme ich mich. Ja? Also, dass es sowas gerade bei uns gibt und dass wir das zugelassen haben.
Mhm. Hatten Sie in Ihrem Leben, also so in Ihrem Herr Welsch-Leben, hatten Sie da mal so eine richtige Krise? Also wo es so gar nicht lief oder wo Sie so auch verzweifelt waren oder wie auch immer?
Ja, ich glaube hier, also Krise, es waren wahrscheinlich nicht nur eine Krise, es waren wahrscheinlich mehrere Krisen, ja, die man hat. Aber wenn das nicht so solche Krisen, wo man sagt, jetzt weiß ich da überhaupt nicht mehr weiter, was ich machen konnte, sondern das war eher so eine Krise, wo man sich geerdet hat und sagt, okay, ja, was macht man jetzt aus der Situation?
Hm. Können Sie ein Beispiel nennen?
Beispiel. Was war? Ein Beispiel ist auch so klassisch. Angestellter, auch bei einer Bank, in einer leitenden Position. Ich hatte einen neuen Vorgesetzten bekommen.
Mhm.
Also
ja.
Geschäftsführer,
ja.
Bankvorstand. Ja. So, und das war jemand, mit dem kam ich persönlich nicht aus. Also ich war erfolgreich, aber mit dem kam ich persönlich nicht aus.
Also die Chemie war nicht so.
Die Chemie war nicht da und er wollte mir immer sagen, wie ich meinen Job zu machen hatte. Ja? Ich habe das gehasst wie die Pest. Ja.
Ja.
So, und das war sowas von eklig. Ja? Und für mich war klar, wir passen nicht zusammen. So, jetzt war ich in einer erfolgreichen Position. Und jetzt war die Frage, was machst du jetzt? Wie gehst du das jetzt an? Ja? Am Ende habe ich gesagt, also ich werde diesen Konflikt nicht innerhalb des Unternehmens lösen, sondern es muss mich verändern. Ja, und habe mich, ich sag mal, dann quasi über ein Jahr orientiert. Hat ein Jahr gedauert, so lange musste ich die Zähne zusammenbeißen. Mhm. Ja. Und dann, ich sag mal, war klar, ich habe, ich sag mal, eine gute Perspektive, die doch viel besser war. Also hinterher bin ich jetzt diesem Menschen sogar dankbar,
ja. Ja,
dass er mich gezwungen hat, mich doch mal zu verändern. Sonst wäre ich vielleicht heute nicht Geschäftsführer von Eskredit-Partner.
Ja. Ja.
Aber das war so eine Situation, die ist mir sehr schwer gefallen. Das ist auch eine Frage der Disziplinierung, also nicht nur aus dem ersten Job, der Offizier, also auch wenn man solche Situationen hat, wo man da quasi unter Druck steht.
Ja, genau.
Und man muss sich so verhalten, dass es läuft, ja, dass man, ich sag mal, trotzdem, ich sag mal, sozial wie geschäftlich, ich sag mal, weiterhin, ich sag mal, seine Leistung bringt. Aber gleichzeitig muss man schon einen anderen Weg gehen. Ja. Das war eine etwas schwierige Zeit, ja, und da muss man sich sehr, 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 also ich muss mich sehr, sehr im Griff haben, damit ich nicht zeige, dass ich
explodiert, ne?
Explodieren und dass man natürlich auch auf der Suche ist. Ja,
das ja genau, Rolle genau, kann. Stimmt.
Ist das Vertrauen der eigenen Leute bisschen, nicht mehr da und ja. Der will ja woanders hingehen und so weiter. Ja. Ne? Das ist hier nicht eine schwierige Situation.
Und das ist immer so lustig, es fragen ja auch manchmal die Menschen, die zum Beispiel mit dem Schauspiel nichts zu tun haben, die fragen dann, ja, aber wie ist das eigentlich, so eine Rolle zu spielen? Und ich denke mir immer so, also unser Alltag hat so oft Situationen, wo wir eine Rolle spielen. Diese nämlich, die Sie da hatten, so ein Jahr musst du dich total zusammenreißen und musst natürlich allen anderen das Gefühl geben, es ist alles gut, ja. Und gleichzeitig musst du dich zusammenreißen, weil du merkst, irgendwie menschlich gesehen geht es gar nicht.
Ja, es
geht gar nicht. Und ich weiß ja nicht, wie Sie... Was es so für Gefühle waren, aber oftmals gehst du ja aus der Situation raus und denkst so, oh, Himmel,
das war
zu Hause kriegt die ganze Familie alles ab und ja, dann, oder?
Ja, ja.
Und dann
ja,
musst
auch,
du dich,
ja,
das ist auch eine
zu
Rolle.
Hause kann man, ne? Das,
so viele
kann
Rollen spielen wir da.
Ja, kann man das nicht so in der Form mitteilen. Also war auch natürlich immer so das Spannungsfeld, also weder in so einer Situation, weder ist immer im Job noch zu Hause kann man ja sofort da mit der Tür ins Haus fallen. Ja?
Mhm.
Also wenn man das zu lange also so im Schwebezustand hält, ja,
ja,
geht es weder da noch da gut. Ja? Das
ja,
heißt, man muss es wirklich so lange mit sich selber rumtragen und lösen, bis man sagen kann, okay, jetzt kann man die Entscheidung treffen. Und dann ist es für alle auch, ich sag mal, einfacher. Mhm. Ja.
Wofür sind Krisen gut?
Oh, Krisen sind gut, um wieder zur Besinnung zu kommen. Also ich habe mal für mich gesagt, was ist eigentlich wirklich wichtig? Mhm. Und am Ende sind nur die existenziellen Dinge wichtig. Also alles, was nicht existenziell ist, also gesund bleiben beispielsweise, mhm, frei von Krankheiten, ja, ist existenziell. Aber alles andere ist nicht wichtig. Das Haus, ja, oder die Wohnung, mhm, kann ich wieder verkaufen. Mhm. Spielt keine Rolle. Auto brauche ich nicht, kann ich mich umstellen. Das Wichtige ist nur das, was existenziell ist, weil uns gibt es halt nur einmal. Ja? Das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Ne? Also man kann sonst irgendwie Konsum und Höhenflüge haben. Ich kann das schönste Haus haben, ich kann das schönste Auto haben, das schönste Boot haben. Ich kann überall hin verreisen. Ich sag mal, der Friedhof liegt voller reicher Leute. Ne?
Aber wir können ja auch nichts davon mitnehmen in die Grube.
Wir können nichts.
Du musst ja alles vorher abgeben.
Das heißt also, alles, was existenziell ist, das ist wichtig. Ja? Und das andere, das kann man lösen. Mhm. Ja? Also das sind Sachen, die kann man irgendwie auch auf einer sachlichen Ebene kann man lösen. Ne? Und was auch wichtig ist, was ich auch immer gelernt habe, halte ich fern von Leuten mit negativen Einflüssen. Ja? Also Leute, die, ich sag mal so, die ewigen Opfer. Ja?
Die so, immer also nur die klagen, auch so Negatives ausstrahlen.
Ja, die negativ ausstrahlen, die immer nur klagen, die immer nur Gefahren sehen,
ja,
die, ich sag mal, alles nur schlecht sehen und provozieren. Also halte ich Leute fern, weil die haben eine negative Energie. Ja, das strahlen die wirklich aus und die ziehen eigentlich Leute mit runter. Das heißt,
ja, aber dann verraten Sie mir mal, wie man sich davon fernhält, wenn das noch dann der Kollege ist. Also ich habe auch sowas mal erlebt. Also ich bin dann nach Hause gegangen abends, sagt mir so, ich halte es nicht mehr aus.
Ja,
das ist richtig und man kann ja nichts machen. Was willst du machen?
Ja. Also temporär muss man sie nicht aushalten, aber
und dann weiß man auch nicht, wie soll man sich denn selber jetzt verändern?
Also auch das. Also ich würde, also da würde ich keine Kompromisse machen. Nochmal. Mhm. Das geht dann ins Existenzielle rein. Mhm. Also wenn man selber runtergezogen wird, selber, dann ist man nicht mehr frei. Ja?
Ja, genau, das ist es.
Frei im Kopf, frei in seinen Entscheidungen, frei in seinen Gedanken. Man beschäftigt sich immer wieder damit. Ja? Mhm. Und das, da
also Sie sagen dann lieber irgendwie aussteigen?
Lieber aussteigen. Also okay. Ich persönlich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Ja. Ich kann nicht für andere sprechen, ja, aber ich persönlich habe gesagt, so, wenn irgendwas nicht funktioniert und ich erkenne, dass ich das nicht heilen kann.
Ja.
Also natürlich versucht man erst ins Gespräch zu kommen, spricht die Punkte offen an, ja, und versucht da Lösungen miteinander zu finden. Aber wenn man merkt, da kommt nichts rüber, ja, mhm, also da kommt kein Kompromiss rüber zustande, ja, mit dem man leben können, mit dem beide leben können, dann muss man auch den Weg selber gehen und sich dann trennen. Mhm. Das ist wichtig, weil unser ganzes Leben besteht nur aus Kompromissen. Ja? Also man muss dazu fähig sein, auch Kompromisse schließen zu können, ja? Aber so, dass die auf Augenhöhe sind, ja? Und dass die auf einer guten sachlichen Ebene funktionieren. Aber wenn die sachliche Ebene nicht sichergestellt werden kann und die emotionale Ebene erst recht nicht,
ja,
dann kann man sich nur trennen.
Mhm. So, an dieser Stelle, Tim, Stefan, Herr Welsch, es gibt was zu essen.
Das ist ja exzellent, super.
Ihr Lieben, wisst ihr, wer hier am Tisch sitzt? Das ist ein Cyborg. Herr Welsch ist ein Cyborg. Er ist sozusagen die Generation Z, oder wie man sagt. So einer, der sich technisch aufgerüstet hat mit einem Chip, ne? Mit einer, mhm, mit einer Daten, wie nennt man das? Chip unter die Haut?
Ja, das ist so eine Art Chip. Also das ist ein kleiner Glaskolben. Ja, der ist hier, ist immer in die Zwischenschicht implementiert. Das sieht man so ein bisschen rund 2 ja, Millimeter mal 12 Millimeter. Absolut wartungsfrei. Also kann da ewig drin bleiben. Kriegt genug von der Körperenergie ab. Ja, und das ist quasi so der erste Ausflug in das Thema Biohacking. Ja, also von Biologie, ne? Mhm. Menschliche Organe, ja, und Hacken vom Computer hacken, ja, wo man bestimmte Dinge machen kann. Und wir sind da drüber gestolpert, als wir in der Firma überlegt haben, wir verstehen sie als Möglichmacher, als Innovator, ja, für die Sparkasse.
Dafür ist auch dieses Innovationslab.
Ja, genau, das Lab, und wir haben gesagt, okay,
was sind Dinge, die uns in der Zukunft erwarten? Also wir wollen bewusst nicht nur auf unserer kleinen Scholle bleiben und über Kredite nachdenken und wie die Verbraucher das zurückzahlen können, mhm. ja? Sondern wir wollen sagen, was passiert denn auch in unserer Umwelt noch? Und wir wollen auch ein bisschen was für den gesellschaftlichen Diskurs machen. Und ein Element war halt auch, dass wir uns mit dem Thema Biotechnologie und Cyborg beschäftigt haben. Jetzt nicht im Sinne, es gibt ja so tolle Filme, Cyberpunk-mäßig Blade Runner, ja, einer meiner Lieblingsfilme, der 1 und 2, ja, mit Harrison Ford und Brian Gosling jetzt zum Schluss. Aber es geht halt darum, was ist heute schon möglich und was wird in der Zukunft möglich sein. Ja? Und ich glaube, eine wichtige Rolle wird spielen, nicht nur das Thema von Genveränderungen, also wir haben ja die Beispiele mit Genschere und so weiter, wo da, ich sag mal, und da ist auch die Frage, wo ist die Moral, ja, wo sind moralische Grenzen, ja. Wenn man dann das Erbgut so verändern kann, dass nur eine bestimmte Art von Menschen am Ende rauskommt und nur die das machen können, die
absolut.
Es auch leisten können.
Absolut, ja.
Sondern es wird auch halt das andere Thema geben, das wird sich alles parallel entwickeln, wie Menschen mit Hilfe von Technik ja, ihr Leben noch direkter verbessern können, ja. Und das ist halt auch so ein Thema davon. Also Technik heißt nicht, ich habe noch irgendein anderes Gerät, also mein Smartphone, meine Smartwatch, die ich da hier mit habe, sondern ich habe direkt irgendwo im Körper implementiert eine digitale technische Unterstützung, ja, die mir bestimmte Dinge erleichtert.
Was denn zum Beispiel? Also jetzt was haben Sie das Ding da jetzt in der Hand drin.
Was kann man damit machen?
Was machen Sie da jetzt mit?
Es sind... Also die Entwicklungen, die sind hier noch am Laufen. Also ich bin wahrscheinlich...
Sind Sie ein Test, Versuch?
Ein Test, ja. Ich bin der frühe Vogel, der hier mitmacht. Ja. Wie sieht die Perspektive aus? Die Perspektive sieht so aus...
Hören die jetzt mit?
Nein, noch nicht. Ja. Die Perspektive sieht so aus, dass man erstmal einfache Funktionen hat. Also ich kann jetzt hier meine elektronische Visitenkarte, wenn ich jetzt ein Lesegerät habe, habe ich jetzt nicht dabei, elektronische Visitenkarte hier drauflesen, also wo meine Kontaktdaten drauf sind. Das ist eine einfache Variante.
Also Sie müssten dann nur noch so machen?
Genau. Die zweite Variante ist, ja, das ist die nächsten Ausbaustufen, ich kann Türen öffnen. Ja? Also Türen, die auf die Signale hier, das ist halt so ein NFC-Chip ja, mit implementiert.
Das kommt bei Frauen, glaube ich, ganz gut an.
Das kann
aber so, ne?
Ja? Also ich meine, man kann es in der Firma, also jetzt die Lab-Tür beispielsweise, aber ganz profan die Autotür. Ne? Also wenn sie einen Autoschlüssel verlieren oder irgendwas, ne? Könnte man auch damit verbinden. Ja? Was mich am meisten interessiert natürlich, schon mal aus der Bankperspektive, sind zwei andere Sachen. Das eine ist, dass ich sage, ich könnte damit bezahlen. Also ich brauche kein Apple Pay. Ne? Das ist besser als Apple Pay beispielsweise.
Dass Hand auflegen?
Mit Hand auflegen bezahle, ohne dass ich nirgendwo die Hand auflege, sondern einfach, dass man über mit die Erkennung aus dem Chip erkennt. Also wenn ich irgendwo in einem Ladengeschäft bin, aha, der hat halt Bonitäten, der hat jetzt die Sachen mitgenommen, es wird automatisch praktisch fakturiert, gebucht. Ja? Mhm. Und dass ich äußerlich irgendwas erkennbar habe, eine Brieftasche dabei habe, ich kann kein Smartphone verlieren, ich habe alles dabei.
Meine Güte, die schönen Handtaschen und so, wir werden alles verlieren.
Ja,
kein Portemonnaie, nichts mehr.
Und was
da sparen wir aber wieder Konsum.
Ja, da sparen wir Konsum. Aber was auch wichtig ist, glaube ich, und das ist damit halt auch möglich, ich habe meinen elektronischen Schlüssel immer bei mir. Also sagen wir so, das Thema Passwörter. Passwörter vergessen und so weiter. Forget it. Ja? Sondern das, hier kann ich
aber woher weißt du diese Stelle?
Algorithmus drauf programmieren, was dann quasi jedes System, was ich damit verbunden habe, als Passwort identifiziert. Ich habe mein Passwort immer bei mir, ich kann es nicht vergessen, ich habe es nicht irgendwie verlegt. Ja? Ich kann das mit einem technischen Gerät auch immer dann ändern. Das heißt also am Ende hätte ich vielleicht sogar die Möglichkeit, das muss man ein paar Jahre weiterdenken, dass ich hier mit diesem Schlüssel, den ich hier oder irgendwo habe, ja, kann ich mein elektronisches Bitcoin-Fach irgendwo verwalten, ja? Wo nur ich Zugriff habe und kein anderer. Ich muss keine Angst haben, dass jemand mein Smartphone wegnimmt oder meinen PC hackt, wie auch immer.
Also im Grunde genommen, Herr Welsch, Sie sagen zwar, es gibt so ein paar Sachen, die man so existenziell nicht braucht. Glauben Sie, dass das was Existenzielles für uns wird dann zukünftig?
Also ich würde mir beispielsweise wünschen, dass sowas noch viel, viel stärker Einzug hält in dem ganzen Thema von, ich sag mal, Implantaten. Also ich sag mal, als Beispiel für Leute, die so Blutzucker haben, Diabetes, ja, wo automatisch dann vielleicht gesteuert wird, wie viele Medikamente müssen eingegeben werden. Oder Leute, die Prothesen haben, ja, dass Prothesen noch besser gesteuert werden können. Handprothesen, Beinprothesen oder andere Dinge. Oder Leute, die behindert sind.
Ja.
die keine Möglichkeit, also sag mal, die keine Hände haben, weil sie so geboren worden sind. Ja?
Stimmt.
Die so einen Chip haben und dann vielleicht einfach so sagen, ich kann trotzdem die Tür aufmachen. Mhm. Ja? Ich brauche keinen Schlüssel anfassen. Ja? Also dass solche positiven Innovationen, ja, mhm, dass die stärker vorangetrieben werden. Stehen wir aber noch am Anfang, ganz am Anfang. Und für mich ist das, dieses Implantat, das ich da mitgemacht habe, immer so die Erinnerung dran. Beschäftige dich damit. Da passiert ganz viel Neues.
Aber jetzt mal im Ernst, das ist ja ganz recht klein da so in der Hand. Ne? Merken Sie das dann jetzt so,
gar nicht,
wenn die sich bewegen?
Im Altersgebrauch gar nicht.
Und wie haben die das da drunter geschoben?
Das war etwas, also im Rückblick betrachtet, hätte ich vorher alles gewusst, wie das abläuft. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr drüber nachgedacht oder vielleicht auch es verschoben.
Mhm.
Ja, ist es klar, wenn das so ein Implantat ist von 2 mm Durchmesser, das wird mit der Kanüle, wie so eine Spritze, reingespritzt, ja, dann hätte mir klar sein müssen, dass die Kanüle größer ist als wie 2 mm.
Ja.
Ja? Das heißt eher Richtung 3, 3,5 bis 4. Ja? Das heißt, also die kamen dann wirklich mit so einer Spritze an, also wie so ein Piercer. Ja?
Mhm.
Und dann wurde das hier praktisch reingeschossen. Ne? Also ein bisschen desinfiziert und dann da reingeschossen. Das hat sich für den Moment nicht so gut angefühlt. War gleich vorbei. Ja? Ich glaube, für Außenstehende...
Hat es geblutet? Oder ist es drunter?
Ein bisschen. Also... Der Mensch, der das gemacht hat, der hat so ein kleines Äderchen getroffen. Also ich war voller Adrenalin, ich habe gar nichts gemerkt. Ja.
Ja.
Aber wir haben das ja beim Inno-Festival gemacht, wo ich mich zur Verfügung gestellt habe.
Oh,
und da waren überall Kameras, ja, und 100 Leute saßen im Raum. Die haben natürlich das alles live gesehen. Und wenn da die Volleinstellung da drauf ist und dann spritzt es ein bisschen echt, das war kein anderes, kein künstliches Blut, ja. Da gab es schon, ja, das war schon spannend. Aber... es hat halt wirklich so zwei Dinge, die sehr spannend sind. Also einmal die Entwicklung, die man selber weiter mit verfolgt. Also was ist in der Zukunft da alles möglich und was wird da auch, das ist ja wie so aus der Cloud her, wo alle möglichen Leute da sich dafür interessieren und auch neue Entwicklungen reinkommen. Also es wird ja auch frei verfügbar sein, was das Thema Programmierung betrifft, wenn man neue Möglichkeiten entwickelt. Aber auf der anderen Seite ist das auch ein schönes Thema, deswegen bin ich da heute wieder dankbar. Man kann über sowas sprechen, was in der Zukunft so passiert.
Mhm.
Also das ist...
Genau.
Es ist nicht irgendwie unvorstellbar.
Genau.
Sondern
es ist real geworden.
Es ist heute schon real.
Und wahrscheinlich sind die alle schon viel weiter.
Und man kann davon ausgehen, dass es noch viel weiter ist. Ja.
Das heißt also, Sie haben das Ding da jetzt in der Hand, das bleibt auch immer drin. Und es ist, nee, man kann es auch wieder rausnehmen wahrscheinlich. Ne? Und dann werden Daten drauf gelegt oder...
Daten draufgelegt und das Wichtige
von ist von demjenigen, der das programmiert und begleitet, diese Forschungsreihe?
Nee, ich kann es selber drauflegen. Ich entscheide
so
selber, welche Daten draufkommen. Also nochmal... Ich kann da ganz normale Visitenkarte, das ist die einfachste Anwendung. Das sagt man, braucht kein Mensch, man hat ja auch die Karte so.
Mhm.
Aber ich könnte Gesundheitsdaten drauf speichern. Gucken wir mal ein paar Jahre weiter. Also das, was wir heute vielleicht nur von unseren Haustieren kennen, vom Hund oder von der Katze, die gechippt ist, ja, und dann beim Tierarzt ist und alles ausgelesen wird, das könnte auch für Menschen relevant werden, wenn das Menschen wollen.
Mhm.
Und die Regulierung das will, dass man sagt, okay, ich habe alle Daten bei mir. Also ich weiß heute nicht, mal ein praktisches Beispiel zu sagen, welche Impfung ich hatte.
Ja.
Impfausweis.
Ja.
Ja. Weiß ich nicht. Wenn ich irgendwo das gespeichert hätte und bei mir tragen würde und ein Arzt wüsste, aha, ich halte hier mein Lesegerät drauf, ja, und dann habe ich alle Daten von dem Jan Welsch, ich würde das machen lassen, weil ich dachte, das ist für mich Nutzen, ja, wenn ich das immer bei mir habe.
Aber findet ihr nicht, dass es einen ganz schön noch mehr zu so einem Produkt werden lässt, irgendwie, was abgescannt wird und dann kommt so, okay, Baujahr, bla bla bla,
ja.
Laufleistung, so und so viele Meter schon gelaufen, Herztätigkeit, Belastbarkeit, also da bist du, also, es ist halt Science Fiction, ne?
Ja, das, was man früher nur gelesen hat, ja, so aller, wie heißt der
politische Schuss, der
Stanislav Lem, ja, ganz früher.
Würdest du das machen,
ja,
Stefan?
Ja, ich würde das machen.
Ja, ich auch.
Also solange ich darüber alleine Herr meiner
Daten bin. Aber es ist ein Fremdkörper bei dir drin, ne?
Das ist mir egal.
Das merkt man nicht.
Also solange ich sozusagen Herr meiner Daten bin, also wie Herr Welsch sagt, sowas wie Impfkalender finde ich großartig. Wir haben gerade kurz über Weihnachten die Diskussion zu Hause gehabt, ob ich Tetanus geimpft bin.
Ja.
Meine Katze mich angefallen hat. Unsere Katze.
Ja.
So, meine Frau, welche Frau, bist du denn Tetanus gibt? Aber meine Schwester, Krankenschwester, welche Frau, bist du denn Tetanus gibt? Und ich dann so, bestimmt, aber wann, weiß ich nicht. Hm. So. Solche Sachen. Also das wäre für mich ein echter Mehrwert. Sowas finde ich großartig.
Mal wie oft stellst du dir die Frage, welche Impfung du hast?
Ja, deswegen ja. Und wenn ich sie dann mal brauche, kann ich sie beantworten. Oder zum Beispiel Thema Blutgruppe. Ich weiß nicht, welche Blutgruppe ich habe.
Ja.
So, und stell dir mal vor, ich bin Motorradfahrer oder auch Fahrradfahrer, ich habe einen Unfall. Dann kommen die Rettungssanis, ich brauche Blutkonserven, wird einmal ein Lesegerät rangehalten und du wirst, aha, Blutgruppe A0 oder so.
Bluthochdruck. Ich habe nicht immer mein Messgerät bei mir. Ja. Und ich habe das vielleicht doch als Anwender verknüpft mit meinem Smartphone. Ja? Das heißt, der Chip merkt, ja, auf einmal das Ding geht auf 180 hoch. Kann eine Gefahr für Herzinfarkt sein. Ja? So, Warnsignal übers Telefon. Weil sofort kann man der 112 gleich durchwählen.
Epilepsieanfälle.
Also, genau.
Ich finde es großartig. Ich finde das super. Ich bin da ganz offen für sowas. Aber mit der Maßgabe, ich möchte Herr über meine Daten sein. Und das möchte ich sicher sein.
Aber überall, wo Daten sozusagen rumschwimmen, sind, bist du ja anfällig auch.
Genau,
ne?
Leute vom Chaos Computer Club würden mir jetzt erklären, du brauchst hier bloß mit dem Lesegerät. War sehr lecker, ich nehme den Salat. Okay. Danke. Du brauchst hier bloß mit dem Lesegerät kurz vorbeigehen, dann hat man ja Daten. Weil NFC-Feld hat ja eine gewisse Feldgröße sozusagen, das ist ja nicht ganz. Sondern man kann ja auch. Man hat einen gewissen Spielraum, wo man die Daten auswählen kann. Das ist richtig. Aber da muss man dann wahrscheinlich abwägen, welche Daten gebe ich preis, wofür können die verwendet werden, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, sind die sozusagen so sensibel. Also, da würde ich sicherlich Abstufungen machen.
Tim, würdest du das machen?
Nein, definitiv nicht, weil mir das Feld der Manipulation dafür, der möglichen Manipulation zu groß ist. Also es ist mir einfach zu unklar, was daraus wird. Und ich sehe auch die große Gefahr, dass es jetzt hat man noch die Freiheit, sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Mhm. Aber je geläufiger es wird, desto weniger wird man noch die Wahl haben. Und ich sehe das als ganz, ganz schlimme Dystopie, dass sowas zur Pflicht wird. Und dass dann sich dadurch auch diese Schere arm reich noch viel stärker auseinander dividieren wird. Weil dann halt die Menschen, die sich so ein Implantat dann nicht leisten können, zum Beispiel gar keine medizinische Versorgung mehr kriegen oder so. Also ich sehe das als ganz große Gefahr für die Gesellschaft.
Was kostet sowas denn? Oder sind Sie jetzt im Versuchskaninchen und...
150 Euro.
Das Schippchen.
Warum sieht man das in jeder Zeit? Kannst du auch machen.
Kann ich die jetzt schon kaufen?
Ja, kannst du die setzen lassen. Okay.
Also ich würde mir da, also es tut mir echt leid.
Ist keine Firmenwerbung machen.
Da würde ich mir total fremd bestimmt und also das, da würde ich meine komplette Identität in irgendwie ein.
Aber machst du ja heute schon. Du trägst eigentlich deine Identität trägst du heute in der Brieftasche mit dir rum. Indem du einen Ausweis hast, der im besten Fall irgendwie digitalisiert ist. Indem du eine Chipkarte hast von deiner Krankenkasse, die digital ausgelesen wird. Indem du deine Bankkarte hast, die eine NFC-Chip inhalt. Also eigentlich
das, genau, der Staat mit der Rentenversicherung hat alle Informationen über einen, die man brauchen kann, alle Informationen zusammenführen. Also das, der Staat, also sagen wir so, wer den Staat hacken kann, hat heute schon alles. Ja? Das muss man wissen. Toi, toi, toi.
Also ich kann in diesem Land nicht mehr, ich kann in diesem Land nicht mehr abtauchen, ne? Also ganz schwer.
Wir haben noch Bargeld, noch geht das.
Ja,
das ist nämlich das Problem.
Aber es wird auch schwieriger.
Ja, und deshalb, vielleicht geht es, was ist das Gesamtkonzept von unserer Gesellschaft? Wer will uns gleichschalten, sozusagen alle kontrollieren und alle, es geht doch eigentlich nur um Kontrolle, oder? Ein Stück weit.
Ja, also es gibt, also Kontrolle ist ein wichtiges Thema, weil ich glaube, je weiter wir uns entwickeln, desto größer wird die Angst der verantwortlichen Leute in den Institutionen und auch jeder sollte da so ein bisschen Angst haben, wo das jetzt so eine Angstphobie hat, dass es irgendwo zu einem unvorhersehbaren Crash kommt. Also ist irgendwas passiert, was man nicht in der Kontrolle hat. Also sagen wir so, der Knoten in Frankfurt, der Internetknoten platzt. Ja? Und plötzlich ist halb Deutschland ohne Internet.
Das oder so eine Massenpanik oder irgendwas.
Das ist die kleinste Variante. Ne? Genau. Oder irgendwo so eine Epidemie oder irgendwas passiert. Ja. Also ich glaube, unser System ist heute sehr, sehr ich sag mal, fragil und angreifbar. Mhm. Wir haben nur das Glück, ja? Und vielleicht auch viel
Sorge getroffen, die wir nicht sehen als normaler Verbraucher, ja, in der Überwachung, dass wir Dinge vorher identifizieren und nichts schief geht. Dass wir Dinge halt besser lösen können wie andere Zentralstrukturen. Ich habe vor einem halben Jahr, bin ich nochmal geschockt worden, habe ich auch bei uns in der Bank nachgefragt, als das Thema war in Südamerika, weiß gar nicht, wo das war, in Brasilien irgendwo, wo der Strom ausgefallen ist.
Ja, Argentinien war es noch. Uruguay.
Waren mehrere Länder. Ja, wo mehrere Länder über einen längeren Zeitraum, ja, ist aber ohne Strom waren.
Wäre für uns ein Superkauf.
Ja, und da habe ich gesagt, was wäre denn das, was denn bei uns passiert? Also sprich, ich habe jetzt wieder an unsere Firma gedacht, habe gesagt, komm, wo sind wir überall unterwegs? Wo haben wir unsere Server stehen? Ja, wer wartet die? Was ist der Notfallprogramm? Das war ein Reflex. Ja. Ich muss mich sagen, wenn da was passiert, ja, und das kann natürlich bei vielen anderen Dingen in so einer vernetzteren Welt auch passieren. Also wir sind, je offener wir als Gesellschaft sind, je freier, desto größer sind natürlich diese Risiken. Ja, und die muss man letztendlich.
Um das einzudämmen, sozusagen, versucht man die Masse so ein bisschen zu kontrollieren oder nee, muss ja nicht gefügig sein, aber zu kontrollieren, dass man die also schnell. Oh Gott, ist das Ei, der Mensch schafft sich selbst ab.
Es ist so absurd. Es ist eigentlich echt so absurd.
Bei Finanzen, wenn man groß
ist. Ja, Welch, dass sie das machen. Ich finde das unglaublich.
Ja, man muss probieren. Was passiert? Was passiert?
Ja. Aber es macht schon Sinn, klar. Aber übrigens zu dem Thema, Strom ist ausgefallen in Südamerika. Es gibt ja so Notfalllisten vom. Von der Bundesregierung. Katastrophenschutz. Die habe ich mir ausgedruckt und habe aus der Nachbarschaft, es gibt ja das Portal nebenan.de, ne? Kennen Sie das? Und habe einfach nur spaßig mal reingeschrieben, so, oh, wenn irgendjemand Kerzenvorräte hat, ich nehme die. Dann bin ich zu drei Nachbarn gefahren. Ich nehme die alle mit. Und mein Mann zu Hause, aber du hast sie nicht mehr alle so. Nee, habe ich ja wohl. Ich habe Reis, ich habe Mehl, ich habe Kerzen, ich habe Streichholz, ich habe alles da. Mir kann nichts passieren.
Auch Wasser. Wasservorräte, ganz wichtig.
Ja, ja, wir haben immer zwei Kisten mehr da, okay, ja. Aber das reicht natürlich nicht lange. Aber die berechtigte Frage ist, was passiert oder was passiert alles eigentlich gar nicht mehr? Wie abhängig ist ein normaler Haushalt von Strom? Kein Klo, kein Wasser, kein nichts würde funktionieren.
Total abhängig ist mir passiert.
How you shit in the wood. Geht's dann los? Da brauchst du einen Spaten.
Ich glaube 2009 oder 2010, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall war auch so ein ganz kalter Winter. Und da hatten wir noch unser Reihenhaus.
Machen wir noch ein bisschen?
Nee, danke. Mhm. Reicht. Hier am Friedrichshain, am Volksburg Friedrichshain. Ja? Da war auch eine Heizungsanlage, ja, die dieses ganze Wohngebiet dort füttert. Und die ist kaputt gegangen. Das heißt, bitterkalt draußen, minus zweistellig, 11, 12 Grad minus, ja, und Heizung ausgefallen. Da war ich froh, dass wir etwas weniger, ich sag mal, verantwortungsbewusst an die Umwelt gedacht haben, weil wir waren einer der wenigen, die sich da einen Kamin haben reinbauen lassen. Wir hier, ja. Und der hat uns ein paar Tage wirklich über die Kälte gebracht, durchgeheizt. Bis ich glaube, die hatten 3-4 Tage gebraucht, um die Havarie dort in den Griff zu kriegen. Ja? So, mal natürlich nicht. Wenn man so an die Feinstaubbelastung denkt, die Diskussion, dass jetzt alle Kamine verboten werden sollten. Ja? Wir waren froh, dass wir diese Notfalllösung hatten in dem Moment. Ja? Aber natürlich, Vorsorge ist wichtig, dass man irgendwo einen Plan hat. Wenn irgendwas passiert, deswegen muss man jetzt kein Prepper werden. Ja? Also Prepper sind ja die Leute, die wirklich sich wahrscheinlich zu Hause einen Bunker bauen und Vorräte gelagert haben und für den Notfall, sag mal, wirklich für alles vorgesorgt haben. Ja? Aber so ein bisschen Gedanken muss man sich schon
darüber machen. Aber so Kerzen und genau. Das habe ich solche tatsächlich echt
Dinge gemacht. Sollte man haben.
Weil,
das war ja auch früher gar nicht unüblich.
So. Das war nicht unüblich, nee.
Eigentlich normalerweise hatten die ganz normalen Haushalte sowas.
Absolut, ja.
Da war ja auch noch das Thema Konserven immer noch. Da hatte man einen Keller voller Konserven.
Genau. Nicht eingeweckt und so weiter, ja.
Also auch für später, nicht mal jetzt so für schlechte Zeiten, aber auch für später.
Ja.
Also man hatte automatisch irgendwie.
Aber um das auch aufzulösen, was die Bank betrifft, ja, also das Ende vom Lied der Prüfung war, wir müssen uns keine Sorgen machen, ja, also die Daten sind wirklich vielfach gesichert. Ja? Dass selbst wenn wir jetzt hier in Berlin nicht rankommen würden, ja, die Daten sind auf verschiedensten Servern gespeichert mit Notfallprogrammen, die gehen nicht verloren. Das heißt also, selbst wenn wir jetzt vielleicht 14 Tage mal keine Daten sehen,
ja,
Die Schulden bleiben Schulden, die Einlagen bleiben Einlagen.
Und das ist auch dann wirklich, also es kann kein Zahlendreher oder so, das ist wirklich auf Notservern. Das ist sozusagen die Rückversicherung von der Rückversicherung von der Rückversicherung.
Das ist das Fort Knox der Daten. Ja, also das kann man so wirklich sagen. Also
super.
Da muss schon also Deutschland wirklich nicht mehr existieren, abgebrannt, ausgebombt sein. Dann ist sowieso alles vorbei. Aber da kann man sicher sein, dass wenn da irgendwo was ist, das ist wirklich.
Aber was glaubt ihr, was die größten Risiken sind so unserer Gesellschaft heute so weltweit?
Ich glaube, wir sollten uns auf unerwartete Risiken vorbereiten. Also das Problem, was wir auch haben als Bank, sind nicht die erwarteten Risiken, die wir aus unseren Prognosen können.
Genau.
Also die wir aus der Vergangenheit können. Aha, wir haben die Kreditnehmer bezahlt. Oder wie sind die Zukunftsaussichten, Wirtschaftswachstum. Sondern das sind halt unvorhergesehene Dinge. Also die Lehman-Pleite damals, was die Finanzkrise quasi ausgelöst war, das hat man so nicht...
Den haben die ja schon vorher.
Aber dass der Auslöser da kam, dass das so kam, kam praktisch aus dem Off, weil die Regulatorik war noch nicht so sehr vorbereitet. Weil sonst hätte man das natürlich schon früher ausgeschaltet. Dass es die Gier gab und dass die Immobilienpreise und das Ganze, dass es nicht richtig funktioniert hat und die Leute einfach weggeguckt haben und sagt, das wird schon gut gehen, mich wird schon nicht treffen, das war vorsehbar. Na, aber trotzdem, es gab keine Regulierung, die gesagt hat, Schluss damit. Sondern es brauchte diesen Auslöser, der den Knopf gedrückt hat. Ja. Und ich glaube, solche Dinge, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dass irgendjemand den Verstand verliert, also wie man so sagt, auf den Knopf drückt in Teheran oder irgendwo. Ne? Mhm. Oder dass irgendjemand...
vielleicht ist es auch gar nicht von Menschen gesteuert.
Terrorismus.
So eine Bakterie oder irgendwas.
Ja, dass irgendwo was im Terrorismusbereich passiert. Ne? Also das muss man schon sehen. Ne? Also man muss sich mal überlegen, auch dieser politische Wahnsinn, den wir hier, erleben, zum Glück in der Zeitung, dass, russische Ex-Spione in England vergiftet werden. Ja? Dass in Berlin erschossen, dass hier Leute im Konsulat in der Türkei von der fremden Macht filetiert werden. Ja? Kann man sich nicht vorstellen. Oder dass jetzt hier mit diesem iranischen General, dass westliche Macht sagt jetzt den
löschen wir aus.
Gezielte Tötung, ne? Also machen ja alle Seiten. Ne? Aus deren Sicht, aus verschiedenen berechtigten Interessen, Abwägungen und so weiter. Ja? Mhm. So, aber das sind lokale Ereignisse, sowas kann auch größer mal werden. Das sind halt so die unvorhergesehenen Dinge, die man hat. Und deswegen ist es wichtig, glaube ich, dass neben diesem ganzen Thema Finanzen und Zukunft, jetzt sind wir wieder bei der hohen Flughöhe, dass wir auch sagen, hoppla, bei all diesen kleinen Problemchen oder auch großen für den einzelnen individuellen Problemen, wir müssen den Gesamtblick haben, also unsere Gesellschaft. Und Gesellschaft meine ich halt nicht nur Deutschland, sondern da meine ich jetzt wirklich Europa.
Genau.
Aber wir haben in Europa halt doch ein bisschen anderes System, noch Wertesystem in Entwicklung, wie jetzt Afrika, Asien, in den arabischen Staaten, Südamerika und so weiter. Das ist, die alte Welt, die wir jetzt neu als Gemeinschaft denken müssen, weg von diesen nationalen Egoismen, die jetzt quasi nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hochgekommen sind. Wir müssen dieses europäische Konstrukt als Ganzes, neu denken, neu konstruieren, weg aus diesem, Bashing der EU und dieser Institutionen. Die haben vieles falsch gemacht, aber deswegen ist der Europagedanke trotzdem gut, ja. Und das ist für uns, glaube ich, ganz wichtig, dass wir da überlegen, wie können wir das besser machen. So, auf der anderen Seite ist, ich glaube, wir brauchen die Russen. Ja? Das ist ein riesiges Land.
Wir sollten immer den Blick nach Osten halten.
Ein riesiger Markt.
Das ist auf jeden Fall, glaube ich, die schlauere Entscheidung.
Und wenn die sich auch, ein bisschen freiheitlicher entwickeln, aber kontrolliert, dann wäre das sicherlich im Sinne von Europa, wenn man an der Stelle seine Grenzen auch sicher hätte.
Ja.
Aber man muss halt auch zeigen, dass nicht jeder weltweit machen kann, was er will und vor allen Dingen nicht die Interessen auch Europas beeinträchtigen. Mhm. Und das ist halt die Schwierigkeit, wo wir uns drum ringen müssen, dass wir sagen, okay, was heißt denn eigentlich Interessen Europa und wie wollen wir die halt stärker verteidigen? Ja? Ja. Bei den Amerikanern können wir es nicht überlassen.
Ja, man kann, was man will, sagen wir Europäer dann aber ganz groß Vorsicht.
Ich meine, die Sache...
gerade im Russengebiet oder nicht.
Vielleicht ist diese territoriale Aufteilung und Europa und Amerika, ist das am Ende, wenn irgendwann mal etwas kommt von außen, womit wir alle nicht rechnen, dann ist es egal, ob das irgendwie in Amerika gibt, in Europa. Das wird die Natur sein. Und dann macht es uns sowieso alle gleich. Wir rennen hier immer nach irgendwelchen politischen und wirtschaftlichen System, welches ist stärker, welches hat mehr, wo kriegen wir noch irgendwie Energie her, welche Ressourcen können wir anzapfen, Erde reicht nicht aus, dann gehen wir auf einen anderen Planeten. Aber ich glaube, wir rennen da irgendwie so wie so Hamster in so einem Rad rum. Das wird nicht ein Wandel oder irgendetwas bringen. Ich glaube, das ist am Ende total unwichtig.
Genau, und wir brauchen bloß daraus reingucken. Die Erde brennt.
Genau. Die Erde brennt und du kannst nichts machen. Du kannst nichts machen. Du bist dem ausgesetzt.
Ja, wird spannend.
Herr Welsch, vielen Dank. Es war ein sehr bereicherndes Gespräch.
Ich habe auch gesagt vorhin, das war hier sehr entspannt, die Atmosphäre. Also ich so viel.
So viel quatschen Sie gar nicht,
oder? Quatsche ich gar nicht. Es ist eher selten, dass ich so viel erzähle. Aber wenn man so charmant gefragt wird und auch. Das ist immer so, wirklich spannende, auch kontroverse Themen hat, also unterschiedliche Sicht der Dinge, die man auch zurecht haben kann, dann ist das schon sinnvoll, wenn man wirklich mal ausgiebig darüber diskutiert. Mhm. Und vor allem, es gibt ja nicht, das haben wir ja auch im Gespräch gesagt, es gibt ja nicht die Lösung, ja? Sondern es gibt so viele Facetten. Und am Ende muss man sich wirklich auch selber damit beschäftigen und auch eigene Verantwortung übernehmen. Also das ist mir ganz wichtig, auch immer, das ist immer das Recht zu Hause, zu den Kindern, aber auch in der Firma oder zu Kunden, immer wichtig, mit der eigenen Verantwortung anfangen.
Ja, Herr Welsch hat es gut auf den Punkt gebracht. Es steht in unserer Verantwortung, was wir aus unserem Leben machen und vor allen Dingen, wie wir unser Miteinander in dieser Gesellschaft, auf diesem Planeten gestalten. Und jeder von uns trägt eine Verantwortung. Wir können sie niemandem abgeben. Keinem Staat, keiner Wirtschaft, keiner Bank, niemanden. Und ich glaube, das sollte uns bewusster werden, sodass wir vielleicht auch etwas stärker und entschlossener unsere Gesellschaft und unser Leben gestalten können. Jeder ist an einem anderen Stück auf seinem Weg durchs Leben. Der eine hat es ganz toll und rosig, dem fehlt es an nichts, der kann fast schwebend durch das Leben gehen. Der andere hat vielleicht nicht so viel, er muss jeden Tag kämpfen und es ist wirklich hart, sich und seine Familie zu versorgen und zu ernähren. Es ist egal, wo wir stehen. Uns sollte bewusst sein, dass das, was uns so antreibt und manipuliert, dass das wirklich dieses schlimme, schnöde Geld ist. Und wer weiß, vielleicht werden wir Menschen erlöst und es gibt irgendwann die Zeit, wo wir uns um dieses Geld nicht mehr so viele Gedanken machen müssen, dass wir endlich wieder anfangen können zu leben, aufeinander aufzupassen und aus uns etwas rausholen, was wir bisher noch gar nicht machen konnten. Das würde ich mir für uns alle wünschen. Und ich wünsche mir für jeden, der jetzt zuhört, dass er sich genau das bewusst macht, dass wir alle aus demselben Holz geschnitzt sind. Und der eine hat diesen Weg, der andere hat den anderen Weg. Und wir sind trotzdem irgendwie auf diesem Planeten alle nebeneinander und gestalten unser gemeinsames Leben. Jeder mit dem Teil, was er geben kann. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mich mit euren Freunden teilt, wenn ihr der Meinung seid, dass die auch Freude und, sagen wir mal, eine gute Zeit mit diesem Podcast haben. Das wäre toll. Ihr könnt mich auch gerne bewerten. Bei Apple Podcasts ist das möglich, bei Spotify ist die Bewertungsfunktion nicht eingerichtet. Wenn ihr das bei Apple machen wollt, dann müsst ihr auch nicht extra Abonnent werden. Das könnt ihr frei tun. Das wäre natürlich klasse und hilft mir. Das ist sozusagen meine Währung, mit der ich gerne mein Dasein verdiene, obwohl es natürlich hier nicht um Geldtransfer geht. Aber vielleicht ist in Zukunft wirklich dieses Liken und Bewerten wirklich so elementar wichtig, dass wir das als eine Art neue Währung nehmen. Lass ich das mal einfach im Raum stehen. Und nun sage ich, ich freue mich auf eine nächste Folge mit euch. Seid wieder mit dabei. Kommt mit ins Haus am See. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Lasst uns im Gespräch bleiben. Tschüss.
Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. baseball.